Der Herm trinkt eine Fanta Exotic.
Ja, weil ich exotisch drauf bin heute. Denn heute, herzlich willkommen, nehmen wir unsere erste Sonderfolge auf.
Spezial.
Lief gerade ein spezieller Vor-Dings auch schon? Eine spezielle Musik vorher?
Ich glaube nicht.
Okay.
Oder muss ich jetzt auch noch Spezialmusik machen? Dann haben wir die gerade gehört.
Ja, okay, nee, du machst cool. Einfach dann, diesmal machst du so ganz langsam.
Oder rückwärts.
Jedenfalls herzlich willkommen zu unserer ersten Spezialfolge zum Thema Videospiele.
Ah, cool, Herr. Was ist so der Plan?
Ich habe mich hier vor mir liegen.
Okay.
Wir sind also gut dabei, sehr vorbereitet. Und ich glaube, mir ist auf dem Weg hin aufgefallen, das Problem an so Spezialfolgen ist, also bei Videospielen vielleicht noch nicht so, bei anderen Sachen, man hat die ganze Zeit nur so Halbwissen. Ne? Wir können jetzt uns so komplett gegenseitig aufs Kreuz legen oder so vor unserem Publikum. Weil wir jetzt immer so, ja, ich glaube, da war man so und so und dann.
Nein,
aber das will
ja.
Ich nicht jetzt schon sagen.
Das würde ich, glaube ich, nicht sagen. Ich finde, du solltest generell nicht dein eigenes Licht unter den Scheffel stellen.
Ja,
ne?
Es soll ja auch eine Videospielfolge durch unsere Augen werden.
Ja.
Wir wollen, dass die Menschen die Spiele durch unsere Augen erleben.
Ja. Ja, und ich finde, das kann man. Sorry, aber der Hintergrundbild vom Herrn ist.
Der Herr hat so eine neue Gesichtsverzerr-App, die benutzt er echt gerne.
Snapchat ist das einfach nur.
Aber warum ist das bei Snapchat so, dass ich nie weiß, welche Filter? Das ist ja immer so Zufall jeden Tag.
Ja, damit man das jeden Tag benutzt einfach.
Ja, okay, aber du hast irgendwie immer den will ich auch öfter haben. Ich habe immer die Sachen, die ich scheiße finde.
Ja, ich auch. Eigentlich schon.
Das komische Einhorn und so. Das ist voll unlustig. Ja. Und alle Leute machen das immer. Guck mal, kommt jetzt was aus dem Mund raus.
Aber das hat sich, wenn Leute das machen und es dann nicht, aber nicht synchron.
Ja, genau.
Ach,
ja.
Das ist wahnsinnig. Jedenfalls, kommen wir zurück zu Videospielen.
Das wird eine ganz normale Folge, weil sich keiner traut, einfach so anzufangen mit, ja, hier N64 damals, das war total krass, oder?
Nee, wir müssen erstmal besprechen, wie wir sozialisiert wurden damit, wie es bei uns jeweils angefangen hat.
Ja, ich glaube, wenn wir dann chronologisch vorgehen, müsstest du ja beginnen dann.
Ja.
Das dann noch diese Riesencomputer in so Kellern drin? Wo
nee,
du
aber mein erstes, also meine erste Video,
zwei Stockwerke Computer?
Mein erstes Erlebnis mit Videospielen war tatsächlich dieses Pong. Für den Fernseher, dass man so,
du bist halt echt
Telespiel,
alt, ne?
Das nannte sich halt Telespiel und das hat dann irgendwer mitgebracht. Wir hatten das natürlich nicht, weil meine Eltern es nicht so toll fanden, aber das hat mir dann irgendwer mitgebracht und dann habe ich das bei unserem Fernseher ewig gespielt. Mit diesen
war
zwei
auch
Balken.
Wie so eine Konsole, ne? Quasi.
Genau, wie eine Konsole, die man an einen Schwarz-Weiß-Fernseher angeschlossen hat, über einen Antennenausgang und dann hatte man da, muss man ewig den Sender suchen und dann da irgendwie diese zwei Balken und da gab es immer, es gab dann glaube ich 6 Spiele als Einstellung, also Tennis, Squash, Ping-Pong nannte sich das. Und dann gab es noch Entenjagd. Und die ging aber nur, wenn man eine Lichtpistole hatte.
Ja.
Die hatte natürlich nie eine. Und deswegen habe ich immer gedacht, boah, wie ist wohl dieses Entenjagd?
Ja.
Das ist dann einfach so ein Klotz. Oder Tontaubenschießen nannte sich das oder so.
Aber die Oberfläche war ja immer gleich quasi.
Genau.
Ne? Das war ja quasi nur so Marketing. Also
genau. Ja, also bei Tontaubenschießen ist halt so ein Klötzchen zufällig kreuz und quer geflogen.
Ja.
Und ansonsten waren es immer diese Balken, die Klötzchen irgendwie geschossen haben. Gab es auch Elfmeterschießen, war dann halt nur ein Balken.
Das finde ich aber interessant, das erinnert mich an, ich hatte mal so ein, ich war ja mal in Abu Dhabi, tatsächlich irgendwie, was weiß ich, zweimal sogar schon, aber das war so, hat gar nichts mit zu tun, egal, auf jeden Fall war ich da und da war ich aber auf so einem von diesen Souks, weißt du, das sind diese Märkte, diese arabischen Märkte, wo es so gefälschtes Zeug gibt und so, und da habe ich so ein Gameboy-Spiel gekauft und wollte ich mich fragen, kennt ihr bestimmt auch, das sind diese 500-in-1 Spieldinger,
okay,
so, ne, und wo du dann denkst, ja geil, so ich so als 12-Jähriger, ja fett, Alter, ihr seid alles Opfer, ihr kauft euch alle so einzelne Spiele, ich habe hier 500 in einem, so, und dann merkst du halt so nach den ersten 10, dass sie sich immer wiederholen und die einfach nur anders heißen, so. Dann ist irgendwie Robocop, heißt dann irgendwie so Robo-Robo und sowas und keine, also super unkreative Namen.
Ja, ja, ja.
Und dann war ich halt sehr ehrgeizig und hab dann wirklich einfach, nein, ich guck mir jetzt jedes von den 500 an. War sehr enttäuscht, dass dann wirklich, das war wirklich einfach bis zum Ende hin immer nur die 10, die es schon gab.
Ich hatte auch so ein, also ich habe nie einen Gameboy bekommen, aber ich habe so eine Billig-Variante davon bekommen.
Ja.
Die hat halt auch nur Tetris drauf und auch noch so 3-4 andere Spiele, wo die anderen Spiele aber eigentlich auch nur eine Version von Tetris waren und eins war so, das war Formel 1 fahren quasi und das waren die Rennautos, waren einfach nur drei so Tetris-Balken, ne? Einer längs und vorne und hinten einer quer.
Mhm.
Und dann konnte man einfach das Auto, so musste man dann so an so Hindernissen vorbei, die auch natürlich Tetris-Teile waren. Und, unabhängig davon fand ich das ja dann immer das Interessante daran, dass ja bei so Spielen viel auch dadurch entstanden ist, dadurch wie eingeschränkt die waren, ne?
Ja, also das, ich,
ja,
ich,
stimmt.
Also es war immer so eine Herausforderung, ne? Also wie wenn man so die Geschichte von Space Invaders und keine Ahnung, was die ganzen.
Ja, man hat halt einfach echt auch viel Zeit damit verbracht, weil es halt auch, es gab jetzt keine Alternative oder so, ne? Also ich weiß noch, dass ich auch so, ich glaube, eines meiner ersten in meinem Besitz elektronischen Spiele in meinem Besitz war so ein, wie hießen die, Game & Watch oder so von Nintendo, diese kleinen viereckigen, wo nur so ein Hintergrund war, mit so schwarzen vorgezeichneten Figuren, die so zufällig an- und ausgegangen sind. Und da hatte ich eins, wo man, glaube ich, so Fische fangen musste oder so. Und das habe ich aber wirklich bis zur Verblödung gespielt, weil ich einfach da immer mehr Punkte holen wollte und immer mehr Punkte holen wollte und so, obwohl es halt einfach nur schneller wurde und jetzt nicht, es hat sich ja überhaupt nicht verändert.
Ja, stimmt.
Und dann hatte irgendwer bei uns in der Stadt, ein Bekannter von einem meiner Geschwister, hatte dann ein Atari-System zu Hause, wo es dann eben so diese Cartridges gab, wo es dann schon Pac-Man gab und so. Und dann sind wir mal da angefahren oder zweimal und dann durfte ich da irgendwie die ganzen Spiele alle ausprobieren. Das war natürlich super.
Das ist lustig mit diesem einen Kumpel, den man dann so hat, ne? Die haben irgendwie die meisten, immer wenn ich mit Leuten über Videospiele rede, ich hatte den auch, der eine bei mir, der war halt, der hatte das Sega Master System 2 oder wie hieß es dann? Ich glaube, eins, da gab es doch dieses Römisch 1 und Römisch 2. Ja,
Master System war eigentlich nur eine Verbesserung und dann gab es das Mega Drive danach.
Ah ja, genau, aber das war noch davor, auf jeden Fall. Ja. Und da habe ich immer, das erste, was ich dann so mitbekommen habe, so als Spiel, wo ich mich erinnern kann, ist, da haben wir immer dieses Ding gespielt. Wie heißt das? Oh, jetzt fällt es mir natürlich nicht ein. Das ist jetzt nicht voll peinlich. Jetzt habe ich das so aufgebaut. Das war so ein Jump'n'Run-Spiel. Und
Alex Kidd.
Alex Kidd, genau.
War
ja,
auch mein erstes Videospiel.
Genau das. Hm. Und das haben wir dann immer da gespielt. Und das war halt dieser eine Kumpel, der irgendwie auch so River Cola bekommen hat von den Eltern und so. Weißt du, so der irgendwie, so wo die, habe ich schon mal erzählt, so ein bisschen Liebe verwechselt haben mit so materiellen Gütern. Und der hatte natürlich immer alles. Und da war ich immer bei dem und da haben wir immer gezockt. Und der war mir immer so ein bisschen egal. Gebe ich ganz ehrlich zu. Aber der hatte halt die Glotze und das Ding. Und ich weiß noch genau, wie ich da einmal saß vor diesem flimmernden Bildschirm so und das so krass genossen habe, einfach diese Welt. Ich habe alles vergessen. Es war so, ich war so komplett davon begeistert, wollte unbedingt das immer weiter zocken.
Ja. Ja. Ich hatte auch genauso einen Kumpel und der hatte dann auch immer ein Super Nintendo und dann auch, hat dann auch immer PC-Spiele von seiner Mutter immer jeden Monat bekommen, die so gerade so rauskamen. Und dann saß man immer so zu zweit vor seinem Rechner, er hat dann meistens immer gespielt. Ich habe nur geguckt, außer man konnte Spiele so zu zweit machen.
Ganz frühes Let's Play quasi dann.
Ja, genau. Und der hatte auch irgendwann N64 natürlich und irgendwann, als er den dann, weil er eh immer alle PC-Spiele hatte, fand er den wahrscheinlich langweilig und hat die mir immer so ausgeliehen, so für eine Woche oder so. Und dann hatte ich den N64 zu Hause und dachte ich, krass, jetzt bin ich der Typ, der mal sowas zu Hause hat. Und
ganz genauso bei mir.
Ich habe mir immer vorgestellt, wenn ich Leute besucht habe oder den einen, der bei dir auch so gesagt hat, dachte ich so, krass, wenn du jetzt gehst, ne, der kann das noch den ganzen Abend machen. Der kann ihn immer, wenn der will, kann der einfach Fernseher an, los geht's.
Sorry, wenn ich dich auch unterbrochen habe, aber es ist wirklich krass, es ist 1:1 bei mir das Gleiche gewesen. Ich hatte auch diesen N64-Dude, bei dem wir immer natürlich wie alle immer N64-Abende mit GoldenEye, also bis zur Morgenstunde gezockt haben und ich war dann, hab genau das gleiche Gefühl gehabt, ich habe das dann auch zu Hause gehabt und war so, was mache ich denn jetzt hier? Und der hat auch noch 15 Spiele, ich wusste gar nicht, mein Kopf ist explodiert, was ich da alles mit machen kann und so und hab dann auch dementsprechend nur gezockt so und mir wurde es auch überhaupt nicht langweilig. Nach zwei Wochen war ich dann echt traurig, den wieder zurückzugeben und so.
Ja, ich war ja auch so zwischen 6 und 10, immer wenn wir in Italien in Urlaub waren, bin ich immer in die Spielhalle gegangen.
Naja, das bin ich auch noch.
Immer mega durchgedreht. Da gab es einen Frogger, das aber nicht dieses Straße überqueren Frogger war, sondern da war man so ein Frosch in so einem Teich und musste so Fliegen fangen, die so vorbeigeflogen sind. Das hat mega Bock. Da habe ich mein ganzes tägliches Ferientaschengeld reingeworfen in diesen Automaten. Und dann gab es auch, zu der Zeit kam gerade Dragon's Lair als Automat raus, was ja so ein Zeichentrickfilm ist, also im Grunde genommen so ein Laserdisc-Zeichentrickfilm, wo du nur so im richtigen Moment drücken musst. So. Ja. Und was anderes ist das ja gar nicht. Und da habe ich so viel Geld reingeworfen, immer so ähnlich wie in dieser Simpsons-Folge, wo Milhouse das Waterworld-Spiel spielt, wo der so 100 Münzen einwirft und dann so einen Schritt gehen kann, dann Game Over, bitte neue Münzen einwerfen. So ähnlich war das mit Dragon's Lair damals, weil man halt natürlich nie wusste, wann man drücken muss. Und dann gab es so die Cracks, die konnten das auswendig, die haben so Geld eingeworfen, dann so eine halbe Stunde Automaten besetzt, weil die halt immer wussten, man drücken muss. Und dann, wenn man selber rein war, war man so nach 20 Sekunden tot. Das war mega enttäuschend, aber halt geil, so einen Zeichentrickfilm zu spielen.
Ja, aber da fällt mir ein, weil da überschneidet sich vielleicht doch etwas bei uns, weil so, ich glaube, diese Automaten waren ja ganz so, noch ein bisschen so vor Herm, so meiner Zeit so. Aber ich habe tatsächlich auch mal in einem Urlaub und ich glaube, das könnte ein Automat sein, der damals auch schon bei dir da war, und zwar Track and Field als Automat, wo du im Endeffekt nur mit dem Knubbel sozusagen diese ganzen Sportarten machen musst. Ja. So. Und es war mal bei mir, da war ich mit meiner Mutter in Mallorca Spontanurlaub, irgendwie so 3-4 Tage, haben wir uns da so eine Pauschalreise irgendwie gegönnt. Ja. Und da war ich so 14 oder 15. Und mein kompletter 3-Tage-Urlaub war einfach, ich war nicht einmal am Strand original, ich war immer in dieser Hotellobby und habe immer Track and Field gezockt, weil es mich so krass angespornt hat, diese Highscore. Ich wollte da stehen, ich wollte, dass da D-O-N steht, bevor ich hier gehe. So, ne? Und das Geile war ja, das war ja auch nur, du musstest diesen Knubbel so mega schnell hin und her machen, damit du halt dich schnell bewegen kannst. Ja. Ich hatte richtig Muskelkater am Abend und so, ne? Ja, das war so mein, wie heißen diese Automaten, Arcade-Automat sozusagen,
Ich habe als Dreierkürzel immer NIZ genommen. Man musste sich aber irgendwas von Dreierkürzel nehmen.
Ja, aber Neil hätte es auch nehmen können.
Ja, es war irgendwie wie der Fluss, der doof.
Ein Freund von mir hat übrigens, also jetzt weiß ich, die heißen ja Neo Geo, diese, oder meistens ist ein Hersteller, diese großen Geldeinwurfautomat-Dinger, die haben ja immer so Platinen. Und ein Freund von mir hat tatsächlich eine, der ist so mega der Fan davon gewesen, der war immer, zum Beispiel Bubble oder so heißt es, wo du immer unten diese, von unten so Bubbles hochschießt und die müssen dann immer so wie ein bisschen wie Tetris-Prinzip, so vier gleiche Farbe und dann fallen die so runter. Der hat sich so eine geleistet, ne? Und das war so mit 25, also jetzt so vor 5 Jahren oder so. Und wir waren alle so krass neidisch, das war so cool, ey. Der hat in seiner WG im Flur so eine Neo-Geo-Maschine. Und dann konnte man immer auf WG-Partys, wenn er da irgendwelche gemacht hat, kommt immer so Street Fighter und so zocken, so richtig mit den Knubbeln und so. Das war ganz geil.
Ich habe auch mal zuletzt mir eine Anleitung im Internet angelesen, wie man sich selber so einen Automaten bauen kann. Weil es gibt ja so, man muss ja nur so einen ganz günstigen PC holen und kann sich ja dann so eine, es gibt ja so Online-Arcade-Emulatoren, die man dann ganz easy irgendwie so drauf spielen kann. Und dann hat man direkt da irgendwie 30 Spiele in so einem Automaten. Und dann das Komplizierte ist halt, die Hülle zu bauen.
Ja.
Und diesen Automaten zu bauen. Aber wenn man so ein bisschen handwerkliches Geschick hat, was ich nicht habe.
Gutes Hobbyprojekt.
Ja, absolut. Naja, aber ich glaube, da geht es tatsächlich eben um dieses Nerdige, dass man eben unbedingt diese echte Platine haben will. So. Naja. Also eben nicht nachbauen, sondern das ist halt so ein bisschen Sammlerding. So. Das sind ja auch so große 1-Meter-Teile. Dann steht da auch original so Street Fighter drauf aus Japan und so.
Deswegen dachte ich gerade, wenn ich sowas hätte, ich hätte total Angst, dass bei einer WG-Party alle damit spielen. Ne? Ist ja so, das, so ich kann da davor stehen und schwitzen.
Mir wäre das ja, ich bin da ja, mir wäre das ja egal, ich will halt einfach so einen Automaten rumstehen haben, ob ich den jetzt selber gebaut habe. Also ist wahrscheinlich noch geiler, wenn man den selbst gebaut hat. Ich bin da nicht so, dass ich dann so den Originalautomaten habe. So, außer natürlich bei so Sachen, die dann so ein Gewehr haben oder sowas. Da hätte ich dann schon gerne den Originalautomaten. Die nehmen natürlich sehr viel Platz weg.
Oder so ein Motorradding oder so.
Als ich zuletzt in Holland war, habe ich meinen neuen absoluten Lieblingsspielhallenautomaten entdeckt. Zwischen all den Spielen, die irgendwie da waren und die ich hätte spielen können, die Spaß gemacht haben, gab es aber tatsächlich einen Deal-or-No-Deal-Automaten.
Oh, toll.
Und es funktioniert genau wie in der Show. Du hast 30 blinkende Knöpfe vor dir und klickst dann so die Koffer weg. Das hat so super mega Bock.
Voll gut.
Ja,
voll geil. Und war dann immer so Text auch dazu und so? Also quasi so schlagfertige Texte, der oder das?
Ja, dann kam halt immer auch so der Bankmann, der dann so...
Hätte ich
dann
immer angerufen, weil
das hat dann so 30 Telefon. Sekunden gedauert und dann hat so ein Telefon aufgeblinkt und dann hat er gesagt, ich biete Ihnen so und so viel. Also mega Bock, das war echt ein geiler Automat. Super viel Spaß gemacht. Aber ich habe dann auch, auf jeden Fall habe ich mit 12, glaube ich, einen C64 bekommen. Da müsste ich so ungefähr 12 gewesen sein. Dann war ich natürlich verloren. Dann habe ich immer zu Hause gespielt und dann kam Waldi rüber und dann haben wir so Sachen wie Manic Mansion und so und es gab damals ein total cooles Batman-Spiel, so ein Side-Scroller, ein Jump-and-Run-Side-Scroller, der so super gut gezeichnet aussah. Und mein absolutes Lieblingsspiel war Ford Apokalypse. Da musste man mit so einem Hubschrauber in so ein Tunnelsystem fliegen, immer auch so seitliche Ansicht. Und dann so Leute aufsammeln und dann auf so Sicherheitsplattformen wieder rauslassen.
Das kenne ich sogar
auch
noch,
Laser wegschießen und Mauern wegschießen, um da durchzukommen und so. Ja. Und das war mein absolutes Lieblingsspiel am C64. Das war echt super.
Kennst du Double Dragon? Ich glaube, das war kurz nach dem C64. Also es war auch schon so, die Grafik war schon ordentlicher, so, das war schon so irgendwie 16-Bit und so, aber das gab es nur in so Arcade-Automaten, wo du zu zweit dann spielen konntest und immer so von links nach rechts läufst und einfach Leute abknallen musst.
War das nicht so ein Karate? Waren das nicht so Karate-mäßig?
Ich glaube, die konnten auch so Karate machen, aber die konnten dann auch so Flammenwerfer aufnehmen und so. Und es ging immer, es war so geile 80er-Jahre-Musik und es ging immer nur von links nach rechts und es kam dann irgendwann so ein Boss und dann ist immer der Bildschirm angehalten so und dann immer so die Seiten gewackelt so und dann wusste schon irgendwie, dass jetzt der Jacuzza-Boss oder so, der hat irgendwie geilere Sachen als die anderen Gegner und so, das erinnere ich mich auch noch dran.
Hey, ich habe gerne ein Bruce Lee Kung Fu gespielt auf dem C64, das war auch ein geiles Spiel.
Ich habe neulich, kam auf ZDF Info, das gibt es auch in der Mediathek, das kann ich sehr empfehlen, da kann man den Doku, die hieß, ich glaube, Killerspiele, der Anfang. Ja. Und entgegen des Titels ist das eine sehr gute Doku über die Geschichte und den Anfang von Videospielen, ja. Weil da auch nur Leute zu Wort kommen, die so auch Ahnung davon haben. Und dann kommen aber auch so eine Leute von der Jugend, wie heißen die, diese Prüfstelle?
Bundesprüfstelle.
Und die sieht halt so aus, wie man sie sich vorstellt. Und dann kommen noch so von früher noch so Aufnahmen von ihr, wo sie auch schon sehr böse und aussah.
Ja.
Wo sie dann halt immer so 14-jährige Kids eingeladen haben, weil die mussten halt das Spiel durchspielen, damit sie es halt bewerten können. So. Und sonst durften sie es halt nicht irgendwie. Und das fand ich sehr lustig, wie du so alte Berichte siehst mit so Pixelmännchen und so, ja, das verroht die Jugend ja total, ne? Und aus heutiger Sicht denkst du so. Und da geht es halt auch sehr darum, wie halt so alle Kids also quasi eine neue Welt für sich hatten durch das C64 und auch nochmal dann im nächsten Schritt halt dadurch, weil sie halt selber auch dann irgendwas programmiert haben und so, ne? Dass du halt plötzlich auch so eigene Sachen bauen konntest. Oder auch diese ganze Welt von, dass man dann Leute kannte, die dann so die Spiele irgendwie raubkopiert haben und so, das war
ja
dann so auch so.
Naja, das war ja die Basis des C64, genau. Also auch Diskettenlochen und so, damit man die beidseitig benutzen kann und sowas.
Ja. Und ich
ich hatte auch so ein Spiel am C64. So ein richtiges Killerspiel. Das hieß Teacher Busters.
Mhm.
Und da konnte man den Namen seiner Lehrer vorher eingeben und dann konnte man ihn mit einem Panzer überrollen.
Was ja mit Counter-Strike und so heute dann nicht mehr ging.
Was heute nicht mehr
dann ist immer sofort, naja, das ist jetzt politisch ungeregelt. Aber ich will noch ganz kurz was sagen zu diesen, wie der Herm gerade meinte, so diese mit dem Finger zeigst von ne, der Jugend und so.
Ja.
Das weiß ich noch. Ich habe ja, ist ja so ein dunkles Kapitel meines Lebens, ist ja, ich war ja sehr, sehr intensiver Counter-Strike-Spieler, so, ne, und also jetzt mehr als so, jeden Tag, so, ich war schon so, ne, ich habe richtig auch trainiert und so, in so einem Clan gespielt und so, richtig peinlich, aber ich war auch eine Zeit lang ganz gut und das Ding ist, wir haben immer genau diese Beiträge extrem gehasst, so, ne, weil ich war dann auch so ein bisschen Teil von so einer Community und so und man ist dann immer früher im IRC abgehangen, das war so ein Chat-Ding und da hat man seine Chaträume gehabt und so. Und immer wenn so ein Beitrag kam, war meistens sehr negativ gegenüber der Gaming-Szene und das hat uns immer wieder zurückgeworfen. Es war immer dieses Image so, das sind alles so Amokläufer und aber es ist ja genau das Gegenteil. Das sind ja extrem kreative Leute und extrem Community. Man hat dann irgendwie so, man zockt ja nicht nur, weil das geht jetzt darum, irgendwie jemand in den Kopf zu schießen und so, sondern das ist ja irgendwie, das Spiel ist ja irgendwann nur noch so ein, also worum es da eigentlich geht, Nebensache, sondern eher so, dass du halt genau bist, dass du schnelle Reflexe hast, dass du taktisch klug agierst und so und dass du eine gute Infrastruktur in deinem Clan und so hast und so. Und das hat uns immer so krass genervt, solche Beiträge, weil es war immer negativ. Es war immer irgendein Dude, der dann gesagt hat, ja, der hat so einen Amokläufer, der war immer so, haben sie bei ihm zu Hause Disketten gefunden, war dann Counter-Strike so, ne, immer so, ja, die sind alles so Killer und so.
Das fand ich immer, stimmt schon, dass es immer dämlich dargestellt war, aber die Counter-Strike-Community hat sich jetzt auch nicht irrsinnig bemüht, da ein besseres Bild abzugeben. Also es gab irgendwie selten, dass da mal irgendwie einer hervorgestochen wäre, der irgendwie gesagt hat, so, komm, wir laden euch mal ein und zeigen euch mal, was das Besondere an dem Spiel ist und lasst doch mal hier so miteinander reden und das zeigen.
Ja,
und so.
Okay,
und
aber das geht halt auch nicht.
Es war halt auch eine sehr männliche Szene und eine sehr, man weiß ja, wie Nerds oft reagieren, wenn sie kritisiert werden oder das, was sie mögen, kritisiert wird, dann entsteht da ganz schnell eher so eine Blockadehaltung. Und so, die sind aber so doof zu uns, als dass da versucht wird, das irgendwie so zu entschärfen oder so.
Ja, das stimmt schon, aber andererseits ist es auch wahnsinnig schwierig, glaube ich.
Ist auch schwierig,
das stimmt. Weil man hat halt schon irgendwie, es geht um etwas, wo man einfach extrem viel Ahnung braucht davon, um überhaupt darüber mitreden zu können. Und klar kannst du es den Leuten erklären, es gab ja auch ein paar Beiträge, da haben ja immer so ein paar von den prominenten, sag ich mal, Counter-Strike-Spielern, wo dann wirklich auch den Medien klar wurde, okay, die verdienen halt echt Geld und so und da wird in Korea irgendwie sowas live übertragen und bla bla. Da haben die schon auch so Beiträge gemacht, die waren aber dann auch wieder für andere, also für mich dann immer so peinlich. Es war so wirklich, wie wenn du erklärst, so, ja, wir machen einen Podcast hier, das ist ein Mikrofon, guck mal, das ist ein Mikrofon, da kannst du rein.
Ja, aber so muss man sagen.
Das ist die Maria und die hat hier so, die nimmt das auf. So wurde halt dann auf der Ebene Counter-Strike erklärt. Und dann denkst du ja schon so ein bisschen, ja gut, aber das ist halt auch nicht wirklich das, was es ist. Ne? Es geht um
ja,
viel,
aber so muss es ja erklärt so werden, erklären, weil sonst.
Ja, stimmt auch wieder.
Sonst weiß halt keiner, was das ist. Und
aber
dann
haben
Leute eher Angst davor.
Was ich erstaunlich fand, ist, dass Counter-Strike diesen Ruf ja nie losgeworden ist.
Ja.
Also auch wegen diversen Negativbeispielen oder halt auch Amoklauf-Sachen, wo da nie was war, aber die halt da zugeordnet wurden. Mhm. Aber was ich zum Beispiel erstaunlich fand, ist, dass bei GTA, dass es da eigentlich nie Thema war. GTA ist ja
stimmt,
eigentlich viel krasser. Aber viel zum Beispiel krass, GTA
wird belohnt.
Ja, genau, aber ist halt so, weiß nicht, auch einfach wahrscheinlich auch vom Marketing her einfach so zentrales popkulturelles Element, dass da nie so eine, es war nie so ein Nischending.
Das ist ein guter Vergleich,
wo das aufkam, diese Diskussion. Stimmt. Weil eigentlich so GTA ist halt einfach, da sind Häuserwände mit Werbung voll und alles.
Ja.
Ist halt einfach so, okay, ne? Das fand ich immer so lustig, dass es da nie eine Diskussion drum gab.
Kannst du dein Flugzeug kapern?
Ja, du kannst alles machen.
Ja, aber es hat halt immer noch so eine satirische Note.
Ach ja, komm.
Nee.
Da hast du die erzählt, weil GTA ja was erzählt, Counter-Strike erzählt ja nichts.
Ja, gut.
Counter-Strike trotzdem, ist ja nur, wir verstecken uns und klauen die Fahne und so. Also ist ja quasi nur ein Spiel auf Maps sozusagen.
Ja,
also
genau.
Ist ja ein Online-Spiel. Und GTA, es hat ja schon auch, da ist ja der Story-Modus auch ein zentrales Element.
Ja.
In dem eine Geschichte erzählt wird, die halt sehr überspitzt ist.
Aber die musst du ja nicht machen, weil du kannst ja jederzeit machen, was du willst in dem Spiel. Das ist ja schon eigentlich was Besonderes. Du kannst jederzeit in der Welt rumlaufen, kannst jeden umnieten, den du willst, kannst das Auto klauen.
Aber ich glaube, was jeder mal gemacht hat bei GTA, ist sich, also ich habe es voll oft gerne gemacht, sich komplett an alle Straßenverkehrsregeln halten. So,
ja.
So komplett auch bei Rot halten, dann warten und so ganz normal aussteigen, richtig einparken und sowas. Ja. So. Das habe ich immer voll gern gemacht bei GTA, wenn mir wirklich sehr langweilig war.
Ich habe ja damals auf der ersten PlayStation das erste GTA super gerne gespielt.
Ja, das ist super.
Wo man so
am PC gespielt
Bonuspunkte bekommen hat, wenn man diese ganze Mönchsgruppe gleichzeitig mit so einem Slide.
Genau, und Elvis, diese Elvis-Fans, diese hast du dann so gehört? Dann musstest du die verfolgen und alle überfahren, dann gab es so Bonus.
Und ich habe mir immer sofort den Country-Song angemacht. Oder nee, den Pickup geklaut, weil da immer der Country-Song drin war. Genau, da waren die Songs dann an die Autos gebunden.
Was ich so lustig bei GTA finde, ist, was eigentlich eher nervig ist, dass bei allen Versionen, also von Version 1 bis jetzt 5, es immer so ist, wenn du irgendwie ein mega geiles Auto findest und dann klaust du das so und fährst damit rum, innerhalb von, weil die Programmierung so ist, alle dann mit diesen Autos fahren. Ist immer so. Ist auch dem Alten so, dann haben alle so ein Porsche. So, und denkst du, ja, ist auch nicht mehr geil. Dann steckst du da aus und fährst mit dem Billo-Auto rum. So, das haben dann auch wieder alle und so. Weil es irgendwie so ein, ich glaube, die haben irgendwie so ein Algorithmus, das ist, dass die dann überall auftauchen.
Ja. Das war das Einzige, was ich so schade fand, wo ich mir gewünscht hätte, dass sie das beibehalten hätten, dass halt bei den ersten, also bei den Vogelperspektiv-GTAs, dass da die Musik noch an das Auto gebunden war. Das fand ich so cool.
Okay.
Also immer, wenn du ein
Pickup
geklaut hast,
war so Country,
war Country und,
so,
und im Sportwagen lief immer so 80er oder so.
Ja,
und dann dadurch, dass später in jedem Auto jede Musik immer verfügbar war, das leider nicht mehr so ein Gag.
Aber da muss man den schon von GTA, also ich sehe das tatsächlich anders. Ich finde das eigentlich, weil die so durch das GTA 3, also das erste, was ja dann so 3D-Perspektive First Person war, das haben die ja also einfach extrem revolutioniert. Also diese Radiosender, die sind ja mit so viel Liebe gemacht, da sind ja wirklich, also ich habe zum Beispiel zu der Zeit tatsächlich noch Drum Bass produziert und gehört und da gab es noch so einen Drum Bass Sender, ne? Und der war, da merkst du halt voll, Rockstar Games, die haben einfach Plan, die gehen halt wirklich, lassen sich von Leuten beraten, die Plan haben, so, ne?
Ja, ja.
Und das war wirklich genauso, wie es so Szene-Menschen machen. Es war mit einem MC, der so ein bisschen so Drum-Bass-MC-mäßig gemacht hat und so, die Musikauswahl war super und ich glaube, war das bei den anderen Radiosendern auch so.
Ja, absolut.
Das fand ich schon ganz geil, dass du da irgendwie so auch rumfahren kannst und einfach nur Musik gehört hast, einfach so.
Manchmal. Fand ich auch, aber es wäre nicht schlimm gewesen, wenn das an ein gewisses Auto gebunden wäre.
Ja, aber es wäre auch nervig. Manchmal bin ich wirklich gefahren, hab dann einfach nur, weil ich Bock hatte auf Musik hören und bin dann irgendwo geparkt so und hab keine Ahnung, geraucht. Und ganz nerdig so, aber naja.
Das stimmt, das erste GTA, das war auch verrückt. Das habe ich am PC und ich war immer PC-mäßig und so war ich immer hinterher, was die Technik angeht, weil meine Eltern da nie so
365er?
Ja, und dann hatte ich so, dann hatte ich die Demo damals, 465er hatte ich, 465 hießen die so, die danach?
Es war immer, glaube ich, den 365er, den hat man immer so gehabt.
Ja, also ich hatte den ein bisschen besser, aber da lief die GTA-Demo nicht drauf, weil die brauchte einen Pentium 90.
Ah, ja, genau, Pentium 90.
Und da hatte ich die Demo, die lief 100 Sekunden. Ja. Aber bei mir war die halt nur halb so schnell. Ich konnte halt alles sich ganz langsam bewegt, deswegen konnte ich die mal doppelt so lang spielen natürlich, aber halt, aber nicht mehr machen. Das war immer so ein bisschen traurig.
Geil.
Aber natürlich hatte mein Kumpel das GTA, bei dem habe ich dann immer gespielt.
Ja, klar. Erkennt ihr das, wenn man, fällt mir gerade ein, wo du sagst, weil du das so austrickst mit den 100 Sekunden.
Ja.
Kennt ihr das, wenn es gab früher zum Beispiel so Rallye-Spiele, Colin McRae Rallye fand ich immer ganz geil auf der PlayStation. Und wenn man dann manchmal so einen Unfall gebaut hat und dann irgendwie schon gemerkt hat, okay, Zeit ist um, ich kann es nicht mehr schaffen, dann habe ich mir manchmal so ein bisschen diese Zuschauer am Rand angeguckt. Ne? Die sind immer so mega schlecht, die drehen sich immer nur so und kommt immer so, immer so abgespielt. Und was ich immer, das ist meine Frage an euch, was ich immer versucht habe, ich habe immer versucht, diese Welt zu verlassen. So, ich habe versucht, da hinzugehen, wo der Programmierer das wahrscheinlich nicht geplant hat, dass ich da langlaufe oder langfahre. So, wollte immer so in diesen Wald dann rein und so. Ich war dann voll romantisch, dachte mir so, ja, ich verlasse jetzt diese Spielwelt und gehe da jetzt in die Welt von diesen Menschen, die da stehen. Wahrscheinlich habe ich das nur ich gemacht.
Nee, aber ist ja lustig. Also auch, dass man bei GTA oder so ja auch, dass es auch, dass du alle Ecken absuchen kannst und sowas.
Ja.
Und dann machen die ja schon immer lustige Sachen. Aber was war denn dein Anfang mit Videospielen? Jetzt, wo wir das bei Nils gerade abgehandelt hatten?
Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir haben da sehr viel Parallelen. Also der Herm und ich.
Aber ich war ja noch lange nicht fertig.
Also du gerade nochmal so eine Pfeife angemacht.
78.
Wir waren jetzt mehr 78.
Also C64 hattest du, da muss ich ganz ehrlich sagen, was ist das nochmal? Das ist das, wo, das ist schon eins weiter als jetzt hier Space Invaders und so, ne? Also jetzt mal wirklich eine ganz dumme Frage wahrscheinlich für dich, aber ich...
Ja, so halt der vor Amiga, bevor diese Amigas losgingen.
Okay.
Also so...
Atari C64.
Oder? Nee, Commodore ist das
also, C64.
Okay. Und dann, mein Bruder hatte dann einen Atari ST, einen 520 ST, glaube ich.
Okay.
Und da haben wir dann, da war die Grafik ein bisschen besser, aber das war nur monochrom, glaube ich. Das hatte keine Farbe dann. Mhm. Ich habe ja auch C64 am Schwarz-Weiß-Fernseher angeschlossen gehabt. Aha. Ich habe übrigens auch selber Spiele programmiert. Ich habe so ein Text-Adventure programmiert, bei dem man eine Frau rumkriegen musste. Und nur ich wusste, wie das geht. Muss man so gewisse, so ganz clevere Antworten geben, so, die, auf die keiner gekommen ist. Ne, und dann, mein Bruder hat dann Atari, da haben wir dann auch ein paar Spiele drauf gespielt. Juice zum Beispiel, wo man auf so Sträußen über so eine Plattform hüpft und so Eier aufsammeln muss und so. Mhm. Das war auch ein ganz cooles Spiel. Und da haben wir Zack McCracken gespielt. Ein tolles LucasArts Adventure. Und dann hat mir...
Wo du ja bald den Film zumachst, richtig?
Genau. Und dann hat mir der Bruder... meines Schwagers hat mir dann sein, ich glaube, das war ein Mega Drive geliehen. Das war, glaube ich, Sega Mega Drive. Und dann hatte ich das erstmal eine Konsole. Das war jetzt erstmal
mit 16-Bit, was ja nicht zu verachten ist, genau. Ne?
Da hatte ich dann auch, da hatte ich ein paar geile Spiele. Also Sonic natürlich, und dann hatte ich da so einen Flipper drauf. Der hat so mega Bock gemacht, weil man da, der ist immer in so Geister, da ist die Kugel immer in so Geisterwelten, da sind dann so Geister rumgeturnt, und die musste man dann auch so mit der Kugel. Und normalerweise bin ich nicht so ein Fan von digitalen Flippern, aber der hat einfach, der war, es war eine geile Mischung aus Flipper und Videospielen.
Aber der Windows Flipper war schon auch geil. Super. Ey, ich hab den so krass gezockt, Mann. Wo du es gerade meinst, mit 364er. Also das war der PC, den wir zu Hause hatten, der war so scheiße, alle hatten schon längst Pentium 2, meine ganzen reichen Freunde, ich hatte immer noch diesen scheiß PC zu Hause mit Windows 95, aber dieses Flipper, ich habe das so krass gezockt, ich habe es geliebt, diese drei Welten gab es irgendwie mit Totenköpfen und so, und dann wurden da auch so drei Bälle auch draus, wenn du irgendwie so, das fand ich ganz geil, ehrlich gesagt. Und du konntest ja mit Space, war ja dann Tilt, das heißt, mit Space konntest du das so andingsen, und wenn du zu oft gemacht hast, kam so Tilt, 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 und dann war das so, dann warst du Game Over.
Na.
Das fand ich ganz gut. Das war, glaube ich, so ein, jetzt erinnere ich mich gerade dran, es war ein Level war auf jeden Fall so ein Funfair, also wie so ein Disneyland,
ja,
irgendwie
stimmt.
Mit so einem Riesenrad und so.
Ja, stimmt, erinnere ich mich auch noch dran.
Ja. Achso, ich habe dich unterbrochen, du hast den Mega Drive dann gehabt?
Genau, da habe ich Mega Drive, habe das echt viel gespielt und dann hat der das aber irgendwann wieder abgeholt.
Hattest du Pitfall? Das hatte ich zum Beispiel auf dem Mega Drive.
Ich hatte aber Wonder Boy oder so hieß das, glaube ich. Dieses Wonder
Das habe ich
Boy.
Auch gezockt, aber ich hab Pitfall war ich sehr süchtig. Da kommt man mit diesen Lianen immer so, auch so ein Jump'n'Run und immer
Stimmt,
höher und so.
Ja.
Das war sehr gut.
Pitfall
war
Columns cool. Habe ich mal gespielt auf Mega Drive. Hatte mein Onkel.
Das kenne ich gar nicht.
Das war wie so Tetris, nur mit so farbigen Kugeln.
Was ist bei euch mit so Mortal Kombat und Street Fighter Games und so?
Ja, ich war nie ein guter Beat'em-up-Spieler. Bin ich erst sehr spät geworden, erst so mit der PlayStation eigentlich.
Und als du dann entdeckt hast, dass du einfach alle Knöpfe drücken kannst?
Genau.
Oder?
Nee, und dann habe ich auch, bin ich eine Zeit lang bemustert worden von Sony, als ich meine PlayStation hatte. Und da haben die mir auch immer die neuen Tekkens geschickt und so. Und dann habe ich halt da viel Zeit mit verbracht.
Ich höre mir ja manchmal, wenn ich so wirklich Nostalgie-Anfälle habe, gerne diesen Anfangssound von der PlayStation 1.
Oh ja.
Oh, da kriege ich direkt Gänsehaut, ne, jedes Mal. Ey, golden, diamantförmige Logo, was dann kommt. Und, ich glaube, das Spiel, was ich am allerbesten war, also Highscore-mäßig, und ich glaube, ich am meisten gezockt habe, außer jetzt von Counter-Strike oder so, war wirklich Cool Borders. Das war so ein Snowboard-Spiel auf der PlayStation 1. Alter, ich war krass gut in Pool Borders, wirklich. Ich war echt brutal.
All around.
Ja, yeah, all around. No, es war auch mit Drum Bass übrigens, was im Nachhinein, vielleicht hat mich das so inspiriert, aber ich habe das geliebt. Ich war wirklich, echt ohne Witz, ich war krass gut in diesem scheiß Spiel. Da gab es nämlich so ein Level, wo dann nur eine Halfpipe war und dann ging es nur um Highscores machen.
Ja.
So, und man konnte damals halt, war es ja immer so, je besser du bist, desto geilere Sachen spielst du frei. So. Und irgendwann konnte man diesen Alien freispielen. Der hatte dann so ein Snowboard, was einfach so ein kleines UFO war. So. Und der konnte halt Sachen machen, mit dem konntest du mit den anderen gar nicht machen. Und ich hatte so krass viele Punkte, ich weiß noch genau. Aber das Ding ist, damals gab es ja kein Internet und keine großen Topscore-Listen. Aber ich habe echt gedacht, ich bin der Beste der Welt in diesem Spiel. Weil alle meine Kumpels, keiner kam ansatzweise irgendwie dran. Die haben immer gedacht, was machst du, cheatest doch und so. Und ich so, nee, ich spiele doch vor dir, guck mal, ich drücke halt. Ich konnte alle auswendig, alle diese, da musstest du echt Tricks machen, die wirklich, ein Trick war dann irgendwie so Dreieck, L1, L2, rechts so. Ja. Das war ein Trick und ich musste dann in der Luft teilweise so 5 von diesen Tricks machen. Ich konnte also so alles auswendig, wie so ein Rain Man. Das war so mein Skill, den Cool Borders 1 bis 3, ja.
PlayStation 1 habe ich auch ohne Ende geile Spiele gezockt.
Hast du da eins im Particular, wo du denkst,
was ich überlege gerade, was so ein. Also ich habe natürlich super gern Parappa the Rapper gespielt. Road Rage war ein geiles Spiel.
Ah, so Road Rage war super. Ja, Mann.
Und da war immer Soundgarden. Da habe ich immer Soundgarden gewählt. Ja. Dann kam nämlich immer Rusty Cage von Soundgarden, so einer ihrer besten Songs. Ja. Und bin da rumgefahren und konnte man immer die Mitfahrer mit so einer Kette vom Motorrad schlagen.
Die musstest
schlagen
du erstmal so kriegen, die Kette. Genau, am Anfang konntest du nur so treten, genau. Immer so zur Seite mit so einem mit dem Knie. Ja, das war auch gut.
Das hat mega Bock gemacht.
Ja.
Also, war der gute Song zum Motorradfahren auch.
Ja, absolut. Mega guter Song, um auf dem Motorrad andere wegzuhauen.
Aber wenn man sich jetzt im Nachhinein so überlegt, ich habe nämlich wirklich auch Road Rage viel gezockt, jetzt im Nachhinein, die ganze Story war total weird, da kam doch immer so Zwischeneinspieler von irgendwelchen so dann gemalt, so ein bisschen wie bei Larry, bei diesem Larry Porno, weißt du, so in diesem Stil, so, du musst das Geld irgendwie holen. Man wusste eigentlich gar nicht, warum man da immer fährt, stundenlang durch immer wieder die gleiche Stadt, die dann kam, so. Aber das war ihm egal damals, sowas. Das hat einfach, das war Wurst.
Was ich ja auch, und ich finde, das ist so ein Spiel, das wird oft vergessen, obwohl das eigentlich mega innovativ war. Und ich komme jetzt gerade gar nicht auf den Namen, was super peinlich ist. Aber das hieß Jumping. Das war eines der ersten PlayStation-Spiele, wo man so einen Hasen gespielt hat, also ein Jump'n'Run, in dem man ein Hase war, aber aus der Ego-Perspektive. Du musstest überall auf die Plattform springen, aber hast das halt immer aus der Ego-Perspektive gesehen. Jumping, wie hieß das denn nochmal? Jumping Rabbit? Nee, nicht Jumping Rabbit. Das war so eines der allerersten PlayStation-Spiele und das war echt cool. Das habe ich auch tausendfach gespielt. Mhm. Und naja, Parappa the Rapper halt natürlich, das ist ja so immer noch mein Lieblingsspiel aus der PlayStation 1. Und dann gab es eins, es gab mal eins, das war mit so Knetfiguren. Jumping Flash, genau. Mhm. Und es gab mal eins, das war mit so Knetfiguren, von DreamWorks und du musstest diese Knetfigur, das muss auch noch PlayStation 1 gewesen sein, musst halt mit dieser Knetfigur da, es war auch so Jump'n'Run mäßig, aber es war halt mega witzig animiert, weil die dann immer so lustige Tote gestorben ist und so.
Aber übrigens, Road Rash, fällt mir gerade ein, das war nämlich schon damals schon sehr alt, als es auf der PlayStation rauskam, das gab es nämlich auf dem PC immer. Das war nämlich damals, das war auch so eine Art Remake sozusagen für die PlayStation, weil ich habe nämlich gerade dran gedacht, weil die Grafik war ja voll beschissen von Road Rash. Und PlayStation kam ja nach der N64 raus, ne? So. Und wenn du mir jetzt mal überlegst, die N64-Grafik war ja teilweise schon ganz geil, irgendwie bei Zelda oder bei Super Mario und so, weil es ja 3D war und so. Deswegen habe ich gerade drüber nachgedacht, weil die Grafik war ja voll scheiße von Road Rash. Ich glaube, das war nur so ein Re-Release einfach von einem PC-Spiel, glaube ich.
Das kann sein.
Also ich kenne es auch vom PC, deswegen war das vielleicht.
Ja. Der eine oder andere Nerd, der gerade zuhört, wird sich gerade wahnsinnig gefreut haben, dass ich das gesagt habe. Weil das so, das hat ihn gewurmt gerade.
Ja. Naja, das ist eigentlich ja kein PlayStation-Stil, Nils. Cool, dass du es gut findest. Aber
was meinst du, was der uns schreiben wird, wenn das nachher nicht stimmt? Ja, und was gab es denn noch so alles für die PlayStation 1?
Überlege ich nämlich auch die ganze Zeit gerade so. Ich glaube, ich habe PlayStation 1 relativ schnell übersprungen zu PlayStation 2.
Ja, okay. Final Fantasy und so, oder? So ganz kam's.
Final Fantasy, das geile Metal Gear Solid, was war das? Metal Gear Solid 5 oder so?
Ich hatte nicht PlayStation 1 zu Zeiten, wo es sie gab. Ich habe mir erst später, zu Studiumszeiten, eine nachgekauft.
Ja.
Und habe dann ganz viel Harvest Moon gespielt.
Ja.
Zu der Zeit war ich nämlich Harvest Moon dann süchtig. Und dann
aber Harvest Moon ist doch ein Nintendo-Titel.
Hab's aber auch auf PlayStation.
Bist du sicher?
Das ist doch ja, es gab einen Teil.
Fight.
Kannst die Luft schneiden hier gerade.
Ich hatte auch einen Gamecube, aber ich hatte auf beiden Dingern Harvest Moon, bin mir relativ sicher.
Ah.
Und jedenfalls, das war, zu der Zeit habe ich meinen Blog angefangen und da ist mir kein Name dafür eingefallen, weil ich Harvest Moon süchtig war, habe ich ihn Hermes Farm genannt.
Ah.
Das,
und so heißt er bis heute.
Ja, weißt du, was ein viel geilerer Name gewesen wäre? Shortcuts.
Aber dann, achso, das erste Resident Evil war auch auf der ersten PlayStation.
Oh, das habe
ich
so erlebt.
Das war so ein Grund, das damals überhaupt die
PlayStation
zu kaufen.
Alter, dieser eine Scheißhund, ganz am Anfang, der durchs Fenster kommt, der hat mich bis heute, habe ich ein Trauma davon. Ne? Das ist das scarieste Scheißspiel, was ich hier gespielt habe. Ich hatte so Schiss. Das konnte man echt nicht, ich habe das mit einem Kumpel dann gezockt und wir haben echt dann wirklich, ich meine, wie alt war ich da? Ich war ja nur noch jünger als du, aber ich war so 14, 15 oder so. Also eigentlich schon alt genug. Aber wir haben uns echt, das konnten wir dann echt zusammen nicht nachts spielen irgendwie. So, wir hatten richtig Schiss. Da haben wir mal, um uns wieder zu entspannen, sowas Lustiges gespielt. Also Wave Racer oder sowas.
Oh, Wave Racer war toll.
Wave Racer. Das gab es ja, glaube ich, sogar umsonst am Anfang dazu, oder? Wave Racer gab es sozusagen. War das? Ja, genau. Aber wir hatten so beide Konsolen einfach zu der Zeit, haben da ein bisschen geswitcht.
Toll. Habe ich auch gerne
gespielt. Wave Racer konnte man geil immer diese Shortcuts machen, wenn man so unters Wasser dann so sich so einen Boost gegeben hat. Dann konnte man so unter Steine drüber und so abkürzen und so.
Hast du gerade Shortcuts gesagt?
Ja, habe ich auch gerade gedacht.
Gut gemacht. Aber ich glaube mal,
ich weiß nicht, ob das ein zu großes Fass aufmacht, aber ich meine, ich gehe mal davon aus, dass wir alle große Zelda-Fans sind.
Ja.
Und ich bin wirklich ein sehr, sehr, sehr großer Zelda-Fan. Das ist für mich das beste Spielkonzept, was es gibt. Also wenn es so um alleine spielen geht einfach und jetzt nicht um Multiplayer-Zeugs. Ja. Und ich wollte euch mal fragen, was euer Lieblings-Zelda-Teil ist, bevor ich vielleicht selber sage, was meiner ist. Aber mal was von allen Konsolen übergreifend.
Also von mir natürlich Ocarina of Time, aber das ist ja, glaube ich, auch eh das beste Spiel der Welt. Immer.
Ja.
Vielleicht. Wegen diesem Spiel trage ich auch ein Triforce-Tattoo.
Mhm.
Weil ich auch, ich habe nochmal drüber überlegt, weil ich war damals so gefangen von dem Spiel, von dieser Welt, von dem allen, wie krass das war und wie toll die Geschichte war und alles. Und wenn man das aus heutiger Sicht sieht, so die ganzen Zelda-Sachen, die sind ja von außen, wenn man es nie gespielt, die sind ja nicht cool. Das sieht auch nicht cool aus, so, finde ich. Damals vielleicht, aber heute.
Agree to disagree. Ich weiß nicht, hast du Twilight Princess gespielt?
Ja, das war okay, das stimmt, das war
fand ich düster, schon extrem gut. Und ich würde sogar fast sagen, auch wenn es Gotteslästerung ist, das kommt echt auch an Ocarina of Time ran, weil das ist sehr ähnlich von der Story und von, die sind ja alle immer, immer das gleiche Prinzip.
Die Prinzessin
so.
Ist irgendwie.
Ja, ja, genau. Und Link ist irgendwie, und ich finde es auch immer so süß, diese Story. Und immer, auch sogar bei Zelda, immer diese eine Frau mit ihren Hühnern, die irgendwie will, dass man die Hühner irgendwie so einsammelt. So, ne? Das ist immer das Klage. So, oh, Link, du großer. Ich habe ja immer dann auch einmal wirklich das gemacht, dass ich mich Penis genannt habe und halt durchgespielt habe als Penis, weil ich es einfach jedes Mal immer wieder ein bisschen lustig fand, wenn dann großen Buchstaben, Penis, komm uns retten, Penis. Naja. Wahnsinniger guter Gag.
Ja, ich bin auch so kurz davor, mir eine Wii U zu kaufen, um das im ganzen neuen Zelda-Teil auch alle mal nicht zu spielen.
Das ist ja die
die aktuelle Nintendo-Konsole.
Und ich bin gerade selber dumm. Ich habe doch selber den. Das ist aber nicht ein Game Boy. Nee, was nochmal? Wii U ist.
Wii U ist einfach die neue Wii.
Ah, okay. Nee, ich habe nur die normale Wii und habe. Game Boy, wie heißt denn jetzt der aktuellste?
Advanced
3DS, genau, 3DS, genau, den habe ich auch da. Da gibt es auch gute Teile drauf.
Ja, da habe ich den, das habe ich da gespielt.
A Link to the Past ist ein sehr, sehr guter Zelda-Teil, weil der so, der ist im Grunde genommen das erste Zelda von Nintendo, ja, genau. Also wo man halt von uns gleiche, glaube ich, sogar die gleiche Map, bloß die Geschichte anders erzählt. Ja. So.
Nee, und da gibt es auch das Ocarina of Time auch nochmal drauf.
Ja.
Und das, ach, Wind Waker, glaube ich, auch.
Das mochte ich nicht, das war mir zu Comic-mäßig.
Boomerang, wo man irgendwas mit der Zeit auch spielt.
Und was sagt der
Nils? Hourglass of Time oder sowas.
Es war ein Zelda, wo die ganzen Zelda-Fans abgekotzt haben, dass Link so manga-mäßig aussieht.
Wind Waker
kann sein.
Das fand ich auch ganz gut.
Ich fand das auch ganz nett. Ich fand den Stil auch eigentlich ganz
schön. Ich fand Zelda auch immer gut, so. Ich habe das auch immer gezockt, aber es ist auch, ich habe, glaube ich, keins davon zu Ende gespielt, weil es immer so. Dann dauert das Reisen so lange und so. Das ist auch ein Grund, warum ich immer ganz schlecht in Fantasy spielen bin, auch so Final Fantasy und so. Es ist mir so auch ganz oft passiert, dass ich irgendwann so wirklich nach so zwei Dritteln, also wirklich, wenn ich schon weit war, irgendwann einfach die Lust verloren habe, weil man nur noch am Reisen war. Ja, das geht mir sogar bei GTA so. Ja. Ich habe meine Geduld, irgendwie so die Zeit damit zu verbringen oder die Zeit zwischen Quests, die Hauptzeit in einem Spiel mit der Zeit zwischen den Quests zu verbringen, ist relativ gering.
Ja, aber was du vergisst, ich muss das kurz verteidigen, ich sehe das voll ein, aber was du vergisst bei Zelda, wenn man so ein Zelda-Zocker ist, dann weiß man das auf den Reisen, man geht ja dann gerne mal dann doch nach links und guckt sich, was da gerade ist und versucht,
diese bewusst.
Sachen einzusammeln und so und sieht halt nicht nur die Hauptmission, sondern versucht, die ganzen Seitendinger zu machen.
Das ist mir total bewusst. Ich mache das ja dann auch eine Zeit lang, aber irgendwann verliere ich da einfach die Freude dran. Dann denke ich so.
Hat er wenigstens keinen Bock mehr dran. Dann denkt er sich, was soll das?
Ich weiß noch, als ich damals das Metal Gear Solid auf der PlayStation 1 gespielt habe, das so eine Revolution war, das auch super lang ist, aber das quasi immer treibt und immer irgendwie so Tempo hält, da bin ich irgendwie, glaube ich, mehr für gemacht, als für Zeit verbringen oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Ja, oder so wie bei Skyrim, wo man auch ewig unterwegs ist, aber andauernd irgendwas Kleines passiert auf dem Weg dahin. Das fand ich dann auch wieder gut.
Oh, das habe ich ja gehasst, ne?
Echt?
Ich habe Skyrim und dieses, ich habe erst davor, die ganze Reihe.
Oblivion.
Oblivion, genau. Mhm. Das habe ich total gehasst, obwohl ich komischerweise Fallout und so ganz gut finde. Mich hat immer so krass genervt. Oh Mann, jetzt muss ich da nochmal diese 5, 6 Kräuter sammeln, ey.
Ich weiß nicht, als ich Elder Scrolls, das ist ja auch Oblivion, ne?
Ja, das ist ja das ganze Ding.
Als ich das erste Mal gespielt habe, das war, glaube ich, Oblivion oder Elder Scrolls oder wie auch immer das heißt, keine Ahnung. Dann geht das ja so los, dass du erstmal deinen Charakter designst.
Ja, das brauche ich immer 2 Stunden lang.
Kinnhöhe, Nasenrückenbreite, Lied. Lidbreite links, Lidbreite rechts. Und ich habe wirklich, ich habe gedacht, was gibt es hier für Einstellungen? Was ist hier los? Und habe eine Stunde lang meinen Charakter designt.
Ich weiß,
wirklich.
Ich auch.
Und dann irgendwie so nach einer Stunde so, ja, jetzt kommst du ins Dorf. Und ich so, ey, geil. Und so, und geh ins Dorf und rempe außerdem irgendeine Person an so. Und die sagt dann zu mir und beleidigt mich und tötet mich sofort. Ich habe eine Stunde und war plötzlich tot nach 30 Sekunden Spiel. Ich bin mega ausgerastet, habe das danach nie wieder gespielt.
Ey, aber dieses Editor-Ding, da könnte ich stundenlang, da verbrauche ich immer so viel Zeit, ne?
Ja,
auch beim Namen und so. Das Schlimmste ist bei Spielen, wirklich, das würde ich, wenn irgendein, das kann man ja mal nutzen, unsere Plattform, wenn irgendein Spielentwickler bei uns zuhört, bitte.
Wir hören uns alle.
Ich hab ein Anliegen, was ganz wichtig ist. Bei der Namensgebung, ob es jetzt irgendwie sowas wie Skyrim ist oder irgendwie Elder Scrolls oder auch Zelda oder so, oder auch Pro Evolution Soccer, was mich auch nervt, wo ich mich ja eigentlich voll gut auskenne.
Ja.
Wenn ich den Namen eingebe, mache ich fast immer den gleichen Fehler. Ich gebe dann Donny ein, so groß D, klein O-N-N-I-E. Und dann merke ich nachher, alles ist in Caps aller Texte. Oder umgekehrt, ich gebe dann Donny in Caps ein, dann sieht es immer aus, als ob die schreien so. Ja, willkommen in unserem Dorf, Donny. Und mich nervt es dann.
Ja, das stimmt.
Und du zockst ja dann tagelang. Und ich weiß immer nie, gebe ich das jetzt in Caps an oder gebe ich das normal an? Ich mache es immer falsch. Ich habe auch bei Pro Evolution Soccer, da ist ja auch so, du kannst ja eigene Spieler editieren. So, ne? Und jeder macht das seit Jahren immer natürlich erstmal so den Ronaldo-Donny machen. So, ne? Überall 99 rein, so sieht mega geil aus, grüne Haare, nicht 2 Meter groß, rennt irgendwie schneller als Usain Bolt und so. Und dann habe ich das auch eingegeben, aus Fallevin in Großbuchstaben. Und ich sehe in jeder Mannschaft so beschissen aus, weil alle ganz normal so irgendwie M. Müller. So. Und ich heiße dann Donny aus Oliver.
Aber bei den Leistungen vollkommen zu Recht.
Ja, okay, stimmt auch wieder.
Tapsenizer.
Aber das ist lustig mit diesem Gesichtsding, das habe ich auch schon so viel Zeit verbracht. Ey, warum man das, weil man versucht ja, ich finde, es gibt 2 Typen von Menschen. So,
ja.
Die Typen, ich glaube, da sind wir alle 3 gleich, die versuchen sich so realistisch wie möglich, die sogar so einen Bauchansatz dann auch machen und so. Einfach so, die wollen, dass man aussieht. Und dann gibt es die Typen, die immer so, oh geil, ich mache mir jetzt eine grüne Frisur, ich sehe aus wie Dennis Rodman, bin jetzt schwarz und so. Das habe ich nie gecheckt.
Wo du gerade sagst, Dennis Rodman, ein Kumpel von mir hat mir vorgestern erzählt, was er sehr lustig fandet bei einem NBA 2K irgendwas Teil, hat halt den Karrieremodus gemacht und hat sich halt auch der ist halt mittlerweile Dozent und hat sich also wie sich selbst halt so gestaltet, ne? So aus also ein bisschen Bauchansatz, ne? Und so Brille und alles und so. Und dann ist halt der Karrieremodus, fängst halt in so einer schwarzen Familie an. So irgendwo in so einem Vorort, wo es halt so ein bisschen, wo es nicht so gut ist und so, glaube ich.
Ja.
Und war er halt immer so dazwischen. Und hat dann so aber mit so krassen, schwarzen Slang auch mit seinen Geschwistern immer gesprochen in so Einspielern und so.
Das ist sehr lustig. Das
war sehr lustig, wie so der Dozent adoptiert wurde von der Familie.
Ja, wir haben da auch so ein, bei Pro Evo ist ja auch so, das gibt ja, Wolf Fuß hat ja den Text gemacht, früher dafür, jetzt ja nicht mehr. Aber es gab halt so, also zum Beispiel so ein Kumpel von mir, ja, der Brücker. Ja, und den wollten wir immer, also der hat dann so ein Messi gemacht, irgendwie, der so aussieht mit so grünen Haaren und sowas und hat halt alles quasi, hat Werder Bremen gemacht, so. Ja. Also eine Traummannschaft gemacht, wo dann alle da drin spielen, so Ibrahimovic vorne im Sturm neben Messi und so, also völlig unrealistisch. Und wollte halt, dass Messi Bröcker ist, so, ne, hat auch hinten so eine Trikotnummer, so Bröcker steht dann und so, ne, aber er hat halt versucht, irgendwie in der Liste von Namen, die Wolf Fuß eingesprochen hat, kann man durchgehen, was am ähnlichsten klingt wie Bröcker, und dann hat er Brocchi gefunden, so irgendwie so ein italienischer Zweitligaspieler, und jedes Mal, wenn wir zocken, kommt immer Fuß, oh, Brocchi, abgedacht, Brocchi, der immer so, bin ich der, weißt du, hier, guck mal, das bin ich, das nervt immer. Ich habe dann immer sowas Ronny oder sowas gehabt oder sowas. Gab es so einen ähnlichen, auch so einen Italiener oder sowas.
Lustig.
Ja. Aber jetzt mal, um nochmal aufs N64 zu kommen: Zelda, Super Mario,
Wave Race,
Goldeneye, das mal alles beiseite. Es gab eigentlich nur einen Grund, sich einen N64 zu kaufen. Und das war für mich Conker's Bad Fur Day.
Kenne ich gar nicht.
Kennt
gar
ihr
nicht.
Beide nicht?
Nee. Gar nicht.
Was? Was ist das? Das ist das beste Spiel im N64. Da hat man so ein Eichhörnchen gespielt, das super verkatert morgens aufwacht und irgendwie wieder nach Hause finden will oder sonst was. Und deswegen so von allen mega genervt ist und so voll abgefuckt und immer so blutunterlaufene Augen hat. Und so, oh, hör mal auf, ich habe Kopfschmerzen.
Was?
Und so.
Aber
und nur auf so totale Assi-Gegner trifft, die ihn so mit Scheiße bewerfen und so. Das war so ein mega witziges Spiel.
Von
so,
welchen Herstellern war das so ein Independent-Ding?
Klingt wie so ein Independent-Ding.
Nee, das war nämlich gar nicht independent. Das war von jetzt muss ich überlegen, von wem das war. Aber wir waren von einem relativ großen Publisher.
Ja.
Und es war auch relativ bekannt. So. Also, ganz viele haben das total gefeiert. Und das ist dann aber irgendwie auch nur bei diesem einen Teil, bei diesem einen Spiel geblieben. Aber das war eine Legende, das Spiel. Und das Schöne daran war, es war nicht nur vollkommen bescheuert und assi und lustig, sondern es war auch voll gut spielbar. Ja. So, das ist ja leider selten, dass das dann so zusammenkommt. Ja. Aber da hat das alles perfekt zusammengepasst.
Also es ist jetzt nicht nur ironisch, so, du fandest es irgendwie lustig und so, das war es tatsächlich auch ein gutes Spiel.
Das Jump and Run, das irgendwie, das irgendwie Bock macht, so ein 3D-Jump and Run halt. Und das war echt super. Conker's Bad Fur Day. Das beste Spiel auf dem N64.
Aber ich denke gerade so nach, weil du gesagt hast, das ist so dein das Beste. Ne? Ich glaube, wenn man so videospielaffin ist, ne, dann ist, glaube ich, und ist wie bei Filmen, also zum Beispiel, wenn mich jetzt jemand fragt, was dein Lieblingsvideospiel, dann geht mein Gehirn einfach extrem ab. Das ist so voll die Herausforderung. Ich habe dann einfach das Gefühl, ich kann darüber stundenlang nachdenken. Es gab auch mal vor ein paar Jahren Facebook, wo Facebook irgendwie noch so ein bisschen anders war, wo es nicht ganz so nur um Statusmeldungen und Selbstdarstellung ging nur, sondern da konnte man da auch so Listen machen, so Lieblingsfilme, Top 5 und so. Das hat mir wahnsinnig Bock gemacht. Ich habe bei meinen Spielen dann wirklich echt stundenlang damit verbracht, meine Top 5, weil mir mega wichtig war, dass das echt repräsentiert, was ich halt geil finde. So.
Ja.
Und ich glaube, worauf ich hinaus will, ist, gerade bei Videospielen und bei Filmen kann man einfach, glaube ich, nicht absolute Aussagen machen. Es geht immer um das Genre so ein bisschen. Es geht immer, Jump'n'Run das Beste ist, das beste so und so Spiel.
Ich finde, bei Spielen kann man es immer ganz schön erstmal mit Konsolen einkreisen.
Ja,
und dann kann man sagen, deine 10 liebsten PlayStation-Spiele oder deine 10 liebsten N64-Spiele, da ist man schon mal auf so eine ganz gute, so mal ganz gut reduziert, finde ich.
Aber hast du denn zum Beispiel, weil ich glaube, Hermann und ich sind da uns tatsächlich einig, dass wir Ocarina of Time so als das beste Spiel, hast du ein absolutes Lieblingsspiel, wo du sagen willst, das ist auf jeden Fall konsolenübergreifend das beste Spiel? Und bedenke, bevor du antwortest, das ist dann ganz wichtig. Es geht ja bei dem Lieblingsspiel nicht darum, was fand man zu der, also weißt du, was findest du heute, würdest du das heute noch zocken so?
Ja. Ich glaube, das ist, also wie gesagt, ich glaube, es sind am ehesten Per Rapper The Rapper, weil ich einfach die Songs immer mochte. Das konnte ich einfach echt tausendmal spielen. Und Aiko. Aiko ist auch so ein Spiel, das könnte ich immer
wieder anmachen. Oh, das ist auch gut,
Weil es einfach auch super schön ist und super Eye-Candy und aber auch trotzdem gut funktioniert. So. Das wären so Spiele, meine Spiele für die Ewigkeit.
Ja,
Weil du gerade meintest, was du heute noch spielen würdest, das finde ich immer ganz interessant, wenn man so alte Lieblingsspiele so nochmal rauskramt. Und bei mir war es auch, also meine erste Videospielbegegnung, um das auch mal zu erzählen, war Sega Master System 2. Das hatte mein Onkel damals gekauft. Und da haben wir auch, bin ich immer zu ihm hin. Der war damals relativ jung. Ich glaube, der war auch erst Anfang 20 oder so. Und haben wir immer auch Alex Kidd gespielt die ganze Zeit. Immer so eine Stunde, weil dann war der Netzstecker zu heiß. Und dann musste man immer kurz Pause machen. Und irgendwann bekam ich dann am Weihnachten dieses Jahres bekam ich dann das Master System von ihm und das haben meine Eltern quasi wieder eingepackt und haben mir das als neu geschenkt. Und dann habe ich das dann auch andauernd gespielt und dann hatte ich am Rechner, hatte meine in dem alten 364er, was das war, hatte meine Mutter irgendwie von einem Arbeitskollegen mal so Disketten mitgebracht. Das waren so viele Disketten und da stand nur Atlantis drauf. Und ich habe halt die erste mal reingemacht und dann habe ich okay, da ist nur so eine Scheibe, die man irgendwie drehen muss mit Sonnen drauf und so dachte ich, verstehe ich nicht das Spiel. Bis irgendwann mein Kumpel, der immer die ganzen Spiele alle hatte, ne, der, von dem ich, den ich eben schon erwähnte, der war dann irgendwie bei mir und meinte, ja, das ist so Indiana Jones, das ist der Kopierschutzmann. Und dann hat er mir Rad gegeben, ne. Und dann habe ich, dann fing das an, so nur so, bam, boah, das hört ich Indiana Jones, und dann fiel so die Musik, dann fing so die Musik an, ne. Ja. Die klang ja schon super allein mit der Musik. Und dann war ich so total drin gefangen sofort. Und hab das gespielt, fand das total super, auch den Teil davor, diese Last Crusade, wie das hieß. Und natürlich dann auch Monkey Island. Da habe ich irgendwie einen neuen Rechner bekommen damals und hab dann Monkey Island 1, war dann damals gerade in der GameStar und hab das dann nochmal gespielt. Und jedenfalls, was ich eigentlich sagen wollte, fiel mir auf, ich habe mir irgendwie bei Steam und so gibt es die ja auch alle und gibt auch für die PlayStation mittlerweile die ganzen alten Monkey Island Teile und sowas. Und wenn man das aus heutiger Sicht nochmal versucht zu spielen, habe ich bei mir angemerkt, dass ich das immer noch total schön finde, wie das aussieht, den Humor total mag, aber ich habe nicht die Geduld, es zu spielen. Ich habe nicht mehr die Geduld, einen Point-and-Click zu spielen.
Ja.
Das ist man nicht mehr, das kriegt man nicht mehr auf die Ketten. Ne? Also wenn man ist gewohnt, einen Controller oder so, und du weißt, was die Knöpfe machen und du spielst es. Und da ist halt so, gehe dahin, drücke Tür, benutze Knopf mit Tasse.
Also das habe ich auch bei mir festgestellt, als ich mir jetzt Monkey Island, das gibt es ja auch jetzt so aufpoliert sozusagen, und mir dann auch noch irgendwie für einen Mac geholt habe, habe ich auch gemerkt, dass mir ein bisschen die Geduld fehlt, aber ich habe es eher darauf geschoben, dass ich gesagt habe, ich habe die Geduld nicht mehr, weil ich es ja schon mal gemacht habe. Ich habe das ja alles schon mal angeklickt und bin da überall lang gelaufen. Mhm. Deswegen habe ich da jetzt keinen Bock mehr drauf, das alles nochmal so lang ausüben zu müssen.
Okay. Naja. Das fühlt sich besser, wenn man es darauf schiebt. Ja.
Kennt ihr, fällt mir gerade ein mit dem Klicken und Laufen, ich war auch eine Zeit lang bei einem Kumpel, leider habe ich es nie selber gehabt, aber ich habe es immer bei ihm gezockt, man weiß immer nicht, wie ich es ausspreche, Jagged Alliance, gesagt Jagged Aliens, haben wir Jagged immer Aliens. Gesagt, ich glaube, es ist Jagged Alliance, glaube ich.
Jagged
so.
Aliens.
Ja, irgendwie hat man immer gesagt, ne, komm, bleib mal dabei, Jagged Aliens haben wir gezockt, ich glaube 2 oder so mit Ivan und so, und das fand ich immer wahnsinnig gut, und aber ich habe ich mal vor 2 Jahren wirklich unbedingt gesucht, zum, als Emulator oder so, weil ich so gute Erinnerungen daran hatte, ich habe es aber leider nicht gefunden, aber da ging es doch auch so darum, dass du so eine Anzahl von Schritten hattest von oben, ne, und dann konntest du quasi mit den Schritten dann entweder bis zum Gebüsch oder bis zu einem, immer so rundenbasiert, ne, das fand ich irgendwie total gut. Mit diesem Ivan immer und dann so, der hat immer so geile Gags gemacht, so, ich will dahin laufen, ja.
Ich habe davon, glaube ich, nur eine Demo gespielt, aber ich weiß noch, dass es auch ein Riesending damals war. Aber was, glaube ich, so ähnlich war, was ich total geliebt habe, war Kommandos. Mhm. Weil das, was mich wundert, dass es das heute nicht mehr gibt, weil das Spielprinzip würde ja heute eigentlich noch genauso funktionieren, gerade für so, ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch als Mobile-Game. Ich hatte jedenfalls neulich wieder total Lust, das zu spielen. Weil da musste man so krass taktisch sein, das war dann auch irgendwann wahnsinnig schwer und man, es war so limitiert und es sah für die Zeit auch total toll aus, weil das ja alles nur so gezeichnete Sachen waren. Das war super.
Habt ihr auch Command & Conquer gezockt?
Ja.
So gegeneinander?
Nee. Also gegeneinander nicht, aber also gegen Computer immer. Mhm. Fiel mir auch neulich auf, weil ich auch Warcraft immer tief liebte, 1 und 2, fand ich total super. Und als ich neulich im Kino saß und dann kam mir der Trailer für diesen ersten Warcraft-Film, der jetzt kommt, hab ich so kurz gedacht, eigentlich müsstest du mal wieder spielen, weil mit World of Warcraft habe ich nie angefangen und ich dachte, dass
da hat sie auch Gefühle bekommen bei dem Trailer.
Ja. Weil ich habe World of Warcraft nie gespielt.
Ich auch nicht.
Weil ich dachte, ich will das nicht spielen, auch aus Angst, dass ich super süchtig davon werde.
Ich wäre voll der fette
Aber die früheren Spiele habe ich so geliebt. Da konnte man auch so Karten bauen und
Arbeit,
sowas.
Arbeit.
Und mit den Orks und so, die Gebäude sahen dann anders als von den Menschen und so. Und dann, das fand ich total super. Und da habe ich bei dem Film, wo der Trailer kam, gesagt, geil, muss man wieder spielen. Den Film gucke ich mir auch an. Finde ich dann alles super.
Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist krass, ey. Man fällt auch gerade einfach so beim Erzählen einfach auf, wie viele, weil gerade so fiel mir jetzt zum Beispiel Command & Conquer ein, so. Das ist auch ein komplettes Kapitel in meinem Leben. Habe ich eine Zeit lang auch krass viel gezockt, so ich gegen meine Kumpels und so.
Was ich mich da gerade frage, ist das einfach, weil so viel Zeit seitdem vergangen ist, dass man das alles total romantisiert zurückblickt, weil jetzt, wahrscheinlich auch, weil man jetzt ein Berufsleben hat und sowas, aber trotzdem habe ich jetzt nicht mehr so, also ich habe schon noch so Phasen, wo ich spiele, aber ich weiß nicht, ob ich in 10 Jahren auch sagen würde, ja, da war die legendäre Phase, wo ich Far Cry ohne Ende gespielt habe, ist total geil.
Nee. Habe ich mir neulich auch drüber Gedanken gemacht. Ich merke bei mir immer selber, dass mittlerweile leider extrem meine Aufmerksamkeitsspanne einfach auch so krass gesunken ist einfach. Also, dass ich irgendwie mir immer so gerne vornehme und denkst so, hey, guck mal, am Sonntag, da habe ich irgendwie, ich mach mal heute Samstag nix, mach mal einen ruhigen, komm runter von der Arbeit, mach mal am Sonntag so einen Zocktag und freue mich dann so drauf auf, glaube ich, das Gefühl, was ich dabei früher hatte so, ne, und hol mir dann sowas wie, habe ja noch nicht von euch ausgeliehen, Uncharted oder so, ne. Und ich merke dann bei mir immer mehr, dass wenn ich es dann zocke, ich dann irgendwie nach 20 Minuten schon wieder das Handy angucke oder so oder irgendwie dann doch was anderes mache und irgendwie gar nicht mehr so in diesen Modus komme, so wo drin zu sein und einfach wie früher, und dann sind so 6 Stunden vergangen. So. Und so, krass, ich habe jetzt 6 Stunden gezockt, aber ich habe es gar nicht gemerkt. Und das vermisse ich krass vor, aber ich glaube, ich kriege das gar nicht mehr hin. Ich habe da mittlerweile durch die heutige Zeit einfach so diesen krassen Psycho-Dring drin, dass man immer erreichbar sein muss, immer was gucken muss und so.
Das fiel mir auch auf. Ich habe vor ein paar Wochen habe ich so einen Anfall bekommen, habe Anno wieder gespielt.
Ja.
Also das den neuesten Teil von denen, die quasi in der Vergangenheit spielen. Ich glaube, Anno 1404 ist das. Und das ist ein super Spiel, da ging die Zeit auch schon rum, aber am Anfang habe ich mich auch, ich musste mich wirklich dazu trainieren, nicht andauernd noch nebenbei nochmal ins Internet zu gucken.
Ja.
So, dass man einfach so sich mal auf dieses Spiel anlässt und einfach jetzt mal spielt und sich bei Häusern erbaut und sowas.
Na, auch mit Rätseln, ne? Ich habe es auch bin ich stolz auf mich, ich habe es zum Beispiel bei Tomb Raider durchgezogen.
Hm.
Hm. Also das neue Tomb Raider für die PlayStation 4 oder Xbox 360. Was übrigens wahnsinnig gut ist, einer meiner Lieblingsspiele, hat sich direkt in die Top 10 bei mir ins Herz.
Sehr gutes Spiel,
Das zweite Teil leider nicht so gut, also überhaupt nicht so gut. Ja, aber da gab es auch ein paar schwierige Rätsel und ich bin stolz drauf. Ich habe einmal nachgeguckt, ein einziges Mal, aber es ging wirklich nicht mehr. Ich habe wirklich 4 Stunden in einem Raum verbracht und jede Fliese angedingst und irgendwie irgendwas gemacht. So. Man macht doch immer so Putzelbäume, springt dagegen und so. Meistens ist dann immer was ganz anderes. Aber da war ich wirklich wieder in dieses Gefühl, hatte ich bei diesem Spiel, hatte ich wieder das Gefühl, was ich früher hatte. Ich war komplett in diesem Game drin. Und das Ding ist, was ich danach gemacht habe, habe ich auch noch nie gemacht. Ich habe das zu Ende gespielt und war dann so emotional geflasht von, ich war so, es hat mich so überwältigt, dieses Ende, auch geschichtsmäßig und wie viel Spaß mir das gemacht hat,
dass ich direkt auf die Facebook-Seite gegangen bin von der Produktionsfirma, wie das heißt hier, hab den mega den langen, krass lobenden Kommentar geschrieben, so, den ich übrigens nachher nie wiedergefunden habe, weil das ja so eine große Seite ist, wo die Kommentare mündlich reinkommen, der wahrscheinlich nie gesehen worden ist, aber irgendwie habe ich noch nie gehabt, dass ich irgendwie das Bedürfnis hatte, mich zu bedanken bei den Herstellern, weil die alles richtig gemacht haben mal.
Ja.
Das fand ich ganz cool.
Ich war neulich, das aktuelle Far Cry ist 5 schon, ne? Mhm. Also sind versetzte 4, weil man so
dieses neue mit irgendwie Primal oder sowas.
Primal, ja. Aber das davor meine ich, wo man so im Himalaya spielt und sowas, das fand ich total super, also von dem Setting her, das fand ich so toll, dass ich irgendwann so sehr da drin war, dass ich mich da erwischt habe, wie ich in so einen Himalaya-Laden gegangen bin. Einmal weil ich das so toll fand in dem Spiel und so diese ganzen kleinen Glöckchen überall und wie das alles aussieht, der Wald und keine Ahnung was. Und dann habe ich mir so Gebetsfahnen kaufe, also um die dann so auf dem Balkon hängen, ne? Weil ich die so eigentlich schön finde, ne? Und so, ich immer so ein bisschen Esotik habe. Ich dachte,
nee. Hast du auch Himalaya-Salz?
Das habe ich eh immer natürlich zu Hause.
Natürlich.
Aber da muss ich ja so ein bisschen haten bei dem Spiel, ne? Ich fand's ja auch.
Ja, du weißt immer die gleiche Story, ist klar.
Aber ich fand, ja, das sowieso ist ja bei allen Far Cry-Teilen gleich. Das ist ja normal, immer diese Outposts irgendwie einnehmen und so. Das passt ja, das hat sich ja bewährt. Was mich aber nervt bei dem Spiel war, das fängt ja so krass geil an mit diesem super gut CGI-mäßig gemachten Bösewicht, der so mega glaubwürdig ist. Die ganze Story passt voll. Du denkst, okay, krass, was ist denn hier los? Ich bin wie in einem Film. Und dieser Moment, wo du merkst, okay, du bist jetzt, das war ja, man ist ja immer gewohnt früher gewesen, das, was immer am besten aussieht bei Videospielen, ist quasi nur diese Einspieler. Und dann bist du im Spiel, dann sieht es voll scheiße aus. Und da war es halt echt so, okay, fuck, das geht jetzt los, ich bin jetzt hier voll, ist das hier echt so das Spiel? Und dann rutscht man doch irgendwie so runter und dann kommt diese erste Dorfstory mit dieser unglaublich unglaubwürdigen Frau und dieser Story. Ja, bitte helfen Sie uns irgendwie so. Und da war es dann für mich, da habe ich gemerkt, okay, die Autoren haben sich für die Anfangssequenz Mühe gegeben und danach ist einfach immer dieses gleiche Ding so.
Das fand ich das immer ganz gut aus. Aber übrigens kann man das Spiel am Anfang, wenn mein Cousin euch erzählt, man fängt ja so an, ist dann bei diesem Bösewicht, sitzt man dann am Tisch und dann sagt er, ich komme gleich wieder, ne? Und dann hört man ja wieder, wie irgendjemand gefoltert wird oder so. Und normalerweise steht man auf und rettet den dann, weil das steht dann auch so da, ne? Ja. Aufstehen, X-Ding. Du kannst aber einfach sitzen bleiben und nach einer Viertelstunde kommt er wieder und dann bringt man zusammen mit ihm die Urne weg von der Mutter und dann kann man einfach schießen und dann ist das Spiel vorbei und dann kommen so die Credits.
Wirklich?
Ja.
Ah, das finde ich geil, sowas.
Das finde ich auch lustig, so ein extra, so eine Abkürzung.
Easter Egg.
Ja. Ja, bei Ego-Shootern und bei Taktikspielen muss ich leider passen.
Aber auch bei Sportspielen, oder?
Bei Sportspielen auch so ein bisschen. Außer, was ich super gerne gespielt habe, war, wie hieß das, SSX oder so? So ein Snowboard-Spiel.
Das sah auch toll aus.
Mir fällt jetzt auf, dass es SSX hieß. Siehst du SSX, oder?
Ja. Aber meinst du jetzt 180 gab es auch für die N64?
SSX on Tour fand ich super. Das war, glaube ich, PS2. Aber das war alles wäre das alles mit Edding gemalt gewesen, so die ganzen Menüs und sowas.
Hubschrauber ist man da gelandet und so, ne? Konnte man das Hubschrauber springen und so.
Oh, was auch cool war, Jet Set Radio. Habt ihr das mal gespielt? Ja, was war das? Da hat man in so einer Zukunftsstadt, so war man so Rollerblader und musste immer so Graffitis an die Wand machen und vor der Polizei abhauen und so. Aber alles in so einer Comic-Grafik. Und es hat mega Bock gemacht. Muss man immer so sliden und dadurch so Gebiete markieren und so, wie man das ja auch von Tony Hawk kannte, das ja früher auch super war.
Ach, also haben wir auch Tony gar nicht Hawk drüber geredet, stimmt. Ja. Ey, extrem.
Ich habe mir jetzt zuletzt das Tony Hawk für die 4 geholt und das ist so der größte Bullshit aller Zeiten.
Horror, nicht mehr gedacht.
So, alles, was so gut war, plötzlich nicht mehr da. Das ist voll das Scheißspiel geworden.
Ja, das war auch, eine ganz verrückte Hintergrundgeschichte dazu, weil die das ja nur, weil die noch bis kurz danach nur noch die Lizenz dafür hatten, dann haben sie halt einfach nochmal schnell so ein Spiel rausgekommen, was halt auch nicht fertig ist und einfach scheiße ist. Und so.
Oh, voll schade. Aber das habe ich auch richtig krass gezockt, ey. Tony Hawk 2 oder 1, beide, glaube ich. Aber das war, also welches war das mit dem Area 51 Level? Das letzte, was man dann freigeschaltet hat, das war dann so quasi diese Militärbase.
Ja.
Das war das, wo ich am meisten gezockt habe. Ich glaube, das war der zweite Teil. Ja. Da gab es nämlich in diesem Area 51, ist jetzt richtig nerdig, aber wir wollten halt unbedingt immer diese krassen Highscores machen. Ja. Und da gab es in diesem einen Area 51, hinten links, gab es so einen Raum, der quasi umlaufend nur so eine Rail war mit einem Gap. Das heißt, du konntest, wenn du dich gut angestellt hast, immer wieder eine Minute lang quasi grinden. Und immer mit einem Gap gab es immer einen Bonus. Und haben wir echt so richtig so Millionen Punkte gemacht, und so, weil wir immer nur in diesem Raum waren und dann so rumgekreist sind.
Das war auch damals. Also ich fand es das war ja auch so ein krasser Videospielerfolg, aber ich fand es auch damals cool, weil das auch so das erste Mal mit war, wo das so der Überschnitt war zwischen Popkultur und Videospielen, dass man auch so, also man fand das halt auch cool, das Spiel. Das
Soundtrack war auch geil.
Der Soundtrack war super, genau. Es gibt jetzt irgendeine Band, die jetzt gerade auf Tour ist, die auf ihren Konzerten den Soundtrack komplett spielt. Das fand ich eine lustige Idee.
Ach geil, voll.
Und ich habe neulich, vor ein paar Jahren kam nämlich auch nochmal Tony Hawk's Pro Skater HD raus. Das ist auch von den Entwicklern, die das neue gemacht haben. Deswegen nicht ganz so gut, aber du kannst ja diese ganzen alten Level aus 1 und 2, kannst halt immer ein paar spielen. Das ist total krass, wenn man dann wieder in diesem Hangar ist und sowas. Und das ist so verrückt, als wenn du halt an einen Ort so nach, ist halt wirklich, als würdest du an den Ort nach Jahren zurückkommen und du kennst da jede Ecke. Das ist so verrückt. Ist echt krass.
Voll verrückt.
Ich fand so dieses Schullevel aus dem dritten Teil.
Das war geil.
Der Pool hinten links,
der Hausmeister und so.
Ja.
Ich fand ja auch die Spin-offs ganz gut. Also mit Hoffmans Pro BMX fand ich ganz gut. Sean Whites Pro Surfer, nee, Pro Snowboarder. Das
Dave Mirra Freestyle
BMX
gab es auch.
Stimmt, Dave Mirra Freestyle BMX. Und dann gab es noch also Kelly Slater Pro Surfer. Das war nicht so gut.
Ach echt? Das weiß ich nicht.
Das war irgendwie. Surfen eignet sich da nicht so mal. Ja, hier mehr, ne?
Coole Welle.
Ja, hier ist Wasser, ne? Und hier ist auch Wasser.
Apropos, das hat jetzt nichts mit Gaming zu tun, ne? Aber es kommt bald ein neuer Teil von dieser Pinguin-Film. Wie heißt der? Der animierte?
König der Wellen.
Muss mal ein neuer Teil raus.
Ah, mit Wrestlern.
Wird ein Teil von der WWE finanziert, deswegen gibt man dann so Wrestling-Pinguine.
Wrestling auf der PlayStation, wie sieht es damit aus? Bis auf die dritte auf allen Gamecoms und Game Conventions moderiert. Mhm. Und seit über 10 Jahren moderiere ich ja für Sony. Davor habe ich ein Jahr nicht moderiert, aber die ersten 2 Jahre Games Convention, als es in Leipzig war, habe ich für THQ moderiert und musste dann deswegen immer Wrestling-Spiele auch auf der Bühne moderieren. Und da gab es damals, ich weiß nicht, wann die erste Games Convention war, da musste ich irgend so ein Wrestling-Spiel andauernd ankündigen. Und da war das immer so, wenn man im Ring dem Gegner auf die Eier gehauen hat, hat immer so ein kleines Glöckchen ertönt. Ding!
Also Wrestling-Spiele haben ja eine interessante Geschichte eigentlich, weil früher waren die einfach auch nur so diese Beat'em-Ups, die aber auch schon ziemlich cool aussahen, auf Mega Drive und so damals, fand ich das schon, weil da die Wrestler noch so mehr so gimmickmäßig waren, ne? Dann so der Undertaker sah dann auch wirklich gruselig aus und sowas. Und dann kam ja irgendwann noch diese Storyline-Sache dazu, dass du halt in einem Charakter spielen machen konntest, und dann musstest du dich wirklich so nach oben kämpfen und sowas. Das haben die, da gab es richtig coole Teile, aber jetzt macht das auch 2K.
Ja.
Und die haben das leider so letztes Jahr und dieses Mal auch so ein bisschen außen vor gelassen. Deswegen
gibt
ist
es denn,
nicht so,
weil ich habe es tatsächlich nicht verfolgt, ist mir zuletzt aufgefallen, als ich zuletzt gedacht habe, ich will jetzt mal ein Wrestling-Spiel spielen und dann keine Ahnung hatte, welches ist gut, welches nicht. Gibt es eins, in dem ich CM Punk spielen kann?
Ja, in dem vorletzten.
Und ist also das, ist
WWE
das denn,
2K.
Ist er denn da noch Heel oder schon Face?
Der ist ja, war ja nie wirklich Face, ne? War
ja
immer so eine Mischung.
Ja.
Also 2K13 da war das letzte, wo man ihn spielen konnte.
Naja. Und ist das, gibt es eins, wo ich ihn mit der Straight Edge Society zusammenspielen kann?
Wahrscheinlich das von 2 Jahren davor oder so. Hast du dann nochmal Wrestler mit auf der Bühne gehabt bei der Games Convention?
Nee, ich glaube nicht. Nee, leider nicht.
Was sind deine Top 3 lustigsten Games Convention, Gamescom Geschichten? Oder nee, sag einfach 3 lustige Geschichten. Die müssen nicht die Top 3 sein.
Müssen auch nichts mit der Game Convention zu tun haben.
Naja, einmal, als das noch in Leipzig war, da haben wir noch in der Halle so Party gemacht, nachdem die Messe zu war, und wollten irgendwann alle so ins Hotel oder nach Leipzig weiterziehen oder so. Und dann sind wir in so einer, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, und dann sind wir so durch die Messehallen gelaufen, sind in so einer Nebenhalle gelandet und da war gerade Tupperware-Party.
Ach ja, stimmt.
Wo so die Tupperware-Frauen aus ganz Deutschland versammelt waren. Und da sind wir schnell rausgeflogen. So nach, die Frauen wollten alle mit uns feiern, aber die Securities haben uns dann rausgeworfen nach 5 Minuten.
Ich weiß auch, wo ich auch mal nicht vor 2 Jahren auch in Köln zur Gamescom war. Da waren wir auch abends und da war dann so eine Party und da fand ich es total verrückt. Das war ja so eine Standparty und das habe ich die ganze Zeit mich wieder wie so ein kleiner Junge gefühlt, weil ja rundherum war alles abgesperrt. Und so in der die Gamescom-Halle, wenn da so alles geil aufgebaut ist, aber da niemand ist, das ist ein verrückter Anblick. Wenn man dann denkt, geil, ich könnte jetzt einfach hier mich so reinschleichen und dann.
Was ist denn eine Standparty?
Dass halt die Party an dem Stand in der Messehalle ist.
Ah, okay. Ich dachte, das heißt, da stehen alle rum.
Das außerdem.
Wird nicht getanzt so.
What if the inside of the club would be on the outside? And the outside of the club would be on the inside? Wouldn't that blow your mind? Nee, ich weiß nicht, keine Ahnung, das sind ja immer, ich meine, das ist halt eine Messe, ne? Das ist halt, was da so, da passieren nicht so wahnsinnig viele verrückte Sachen. Man versucht halt irgendwie jeden Tag da wieder auf der Bühne zu stehen. Und irgendwie.
Aber sagen wir mal so, was waren so da für die Gamescom die Spiele mit dem krassesten Impact? Also so Jahre, wo sich alles eigentlich um ein Spiel nur gedreht hat.
Ja, was interessant war, es gab tatsächlich ein paar sehr interessante Jahre Gamescom. Das war so vor 4-5 Jahren, glaube ich, als die E3 eingestampft wurde. Es gab ja mal eine Zeit, da gab es keine E3. Das ist ja die größte Videospielmesse der Welt in L.A.
Das war nur einmal oder so.
Und die haben die ein, zweimal aus, ich glaube, einmal ganz gestrichen und einmal nur Fachbesucher oder so und so ganz klein gemacht. Und da war dann plötzlich die Gamescom im totalen Megafokus der Welt, so, weil die dann plötzlich das so abgelöst hat vom Stellenwert her, weil die ist ja auch die größte Konsumermesse, also da, weil das ja immer öffentlich ist und so, und das ist die E3 ja eigentlich nie. Und dann war plötzlich die Gamescom in so einem Superfokus und haben sich wirklich so alle Stände und alle Entwickler so damit übertroffen, da Neuigkeiten oder Neuheiten vorzustellen. Also das war total krass. Und ich weiß auch noch, als die PlayStation 3, muss das gewesen sein, als die vorgestellt wurde, die wurde, glaube ich, mit das erste Mal auf der Gamescom vorgestellt. Mhm. Da war die noch in Leipzig, das muss eine der letzten in Leipzig gewesen sein. Und da war bei Sony am Stand ein Mitarbeiter, der musste die, es gab nur eine am Stand und der musste die jeden Morgen in dieses Case bringen und da einschließen, in so ein durchsichtiges Case und abends auch wieder rausholen und wegschließen. Und der hatte so extra weiße Handschuhe dafür, weil mit der die nur berühren durfte. Und so als wenn das, also vollkommen absurd, als wenn das so Kronjuwelen wären. Und du konntest es ja nicht mal spielen. Du hast also nur die Konsole, wie sie aussah, wurde dann wie so ein super rohes Ei behandelt oder wie so ein super lustig, als wertvoller Schatz.
Vorletztes Jahr zu Zeiten der WM, als der FIFA-WM-Pokal so um die Welt gereist ist, und da war der auch in Berlin und da war ich da irgendwie mit dabei. Und da war auch so, der WM-Pokal darf nur von ganz, ganz hohen FIFA-Offiziellen angefasst werden oder von Leuten, die den schon mal gewonnen haben. Ja. Alle anderen dürfen den nicht anfassen. Ja. Und immer, wenn die den ausgepackt haben, haben die so einen den Kopf auf den Boden gestellt und dann mussten zwei, drei Mitarbeiter haben dann so ein Tuch rundherum gespannt, damit niemand sieht, wie der aus- und eingepackt wird, was so total weird war. Das war sehr lustig. Da musste dann immer Olaf Thon oder so, durfte den dann immer anfassen und hochheben. Und
ja, vor allem Lothar Matthäus, als er ihn sich an den Saxo gemacht hat.
Ja.
In der Kabine. Da. Das sind Bilder, die mich heute noch verfolgen.
Ja, was jetzt haben wir fast alle Konsolen und die besten Spiele durch, oder?
Ja, wir haben halt sehr verpeilt rumgehabt, aber ich fand es eigentlich ganz, ich fand es ganz interessant. Ich glaube, es ist halt einfach Videospiele, wie gesagt. Ich habe jetzt auch zum Beispiel selber, also aus meiner Sicht, viele Sachen gar nicht angesprochen, die mich auch so krass, also so Age of Empires gar nicht drüber geredet, Quake habe ich extrem viel gesagt, Doom 1 und 2. Oder Shadow of the Colossus und so diese ganzen anderen Spiele.
Und, Black and White,
so krass viel. Super. Ich glaube, da könnten wir echt, vielleicht müssen wir eine zweite Special-Folge machen.
Ich glaube, wir müssen eine zweite Folge machen.
Und vielleicht nächstes Mal ein bisschen strukturierter. Vielleicht machen wir irgendwie so.
Ich glaube, das war ein guter Anfang.
Es gab ja so einen roten Faden.
Hey, was meint ihr denn da draußen? So meldet euch, schreibt bei uns info@kastronauten.de.
Videospiele@kastronauten.de.
Videospiele@kastronauten.com.
Überhaupt, ich glaube, wenn man.
Tübingen, ich muss einmal Tübingen gesagt haben.
Wenn man diese Folge hört, glaube ich, also zumindest wäre es bei mir, wenn ich hören würde, würde ich auch gerne teilen, weil ich finde, wenn man so über alte Spiele redet, fühlt man sich krass zurückversetzt in so eine Welt oder verbindet das mit ganz bestimmten Ereignissen so oder mit ganz bestimmten Erlebnissen. Und man kann ja die Leute, die das gerade hören, ihr könnt uns gerne eure Sachen kommentieren.
Aber
auf Facebook oder auf unserer coolen Webseite
könnt ihr das
kommentieren.
Oder Folgen 5 Jahre zu spät erscheinen.
Nee, ja. Heute nur 2 Minuten, nachdem sie veröffentlicht waren. Ich bin jetzt immer voll hinterher.
Aber wo du gerade einen kleinen Gag muss ich machen, wo du gerade meintest, so im Sinne von, ja, der Videospiel erinnert einen immer an so Momente in einem Leben und sowas. Ja. Ich meine, gerade bei Videospielen könnte man ja sagen, ja, das Videospiel hat mich daran erinnert, wie ich da halt an dem Abend nicht flachgelegt worden bin und an dem anderen Abend auch nicht flachgelegt worden bin, weil ich halt alleine zu Hause Chips gegessen habe und gezockt habe.
Wir haben übrigens auch gar nicht über die Oddworld-Spiele gesprochen.
Die Oddworld fand ich auch sehr gut.
Apes Odyssey.
Ich sehe, wir müssen eine zweite Folge machen.
Ja, alles klar. Okay, Leute, ciao.
Und ein Super Nintendo hatte man übrigens nur für Bomberman.
Na, so, kann man drüber streiten. Also Super Mario war auch schon nicht
schlecht. Der Game Boy Advance ist auch noch ein eigenes Kapitel, wo man da reden muss.
Bomberman habe ich
aber, auch. Game Boy überhaupt.
Zum Abschluss fallen euch spontan, ihr seid ja die krassen Film-Nerds, also auch du gerade Nils mit Shortcuts auf YouTube, ne?
Ja.
Sein Channel, den ich gerne schaue.
Ja, ich auch.
Aber ich erinnere mich nicht an ein Video, wo es darum geht, deswegen frage ich jetzt nochmal. Gibt es für euch Verfilmungen von Videospielen, die ihr gut findet?
Ja, Turtles auf jeden Fall. Der erste Turtles, so geil.
Aber wirklich, das ist ja keine Videospiele.
Nee, nicht der Zeichentrick. Nicht der, wo die wirklich so, wo diese Figur, also nicht CGI.
Ja, aber das ist ja keine Videospielverfilmung, das ist ja eine Comicverfilmung.
Ja, stimmt eigentlich. Ah, fuck. Ich war gerade so euphorisch.
Nee, aber es gibt eine gute Versoftung von einem Film. Das kann ich dir anbieten.
Ja, so sag.
The Warriors. von Rockstar Games. Die haben nämlich aus diesem 70er-Jahre-Action-Klassiker ein hammergutes
Spiel gemacht. Das ist super, das Spiel, stimmt, das fand ich auch super.
Das genau so den Geist des Films. Ja, ja, das
ich würde ja, ich würd ja unglaublich gerne mal Half-Life stimmt. verfilmt sehen, ne? Weil diese Story, die ist echt, die ist gut. Also Half-Life 1.
Jetzt kommt demnächst so ein Film, der komplett aus der Ego-Perspektive ist, ein Kinofilm.
Ja?
Ja. Ich bin mal gespannt, ob das nicht mega anstrengend ist.
Film, mir fällt kein Film ein, so, oder? Also.
Ich, aber da gibt es auf jeden Fall.
Videospielverfilmung? Hardcore. Hardcore heißt dieser Ego-Film. Aber eine gute Videospielfilmung.
Einfach, also, einfach mal bei Google einen Hardcore-Film suchen, dann kommt der.
Ach, aber, doch, ja. Dings ist doch gut geworden, aber ich habe es nie gezockt, dieses Horror-Ding.
Silent Hill.
Silent Hill, ja.
Der erste Silent Hill war ganz gut.
Dieser, den Film meinst du jetzt, ne? Ja, ja. Ich habe den neulich geguckt und der hat mich ein bisschen geflasht, aber dann ist mir schnell aufgefallen, ich glaube, man muss das Spiel echt gespielt haben, um es zu verstehen. Und dieses ganze Regen, Asche und so, das war alles.
Nö, ich habe das damals mit einer Freundin geguckt, die das Spiel noch nie auch nur gesehen hat und die fand den Film trotzdem super.
Aber der war schon sehr unheimlich, ey.
Schon so, also der erste ist gut, der zweite ist ganz schlimmer Trash.
Ach so, okay.
Aber der Super Mario-Film.
Super Mario, was soll ich
gerade sagen? Alle hassen den, ich finde den voll gut.
Ja, aber das ist ja auch der Grund, warum Nintendo nie wieder Filmrechte rausgibt für ihre Sachen, die sie so haben.
Aber jetzt kommt doch, was kommt jetzt hier, wie heißt die denn hier, die Ego-Weltraum-Gesichtslose Ballerfrau?
Ego-Weltraum-Ballerfrau?
Nintendo.
Ego-Weltraum-Ballerfrau von Nintendo?
Wie heißt denn, ist nicht Ego-Shooter, sondern so eine Frau... Eine Frau, die im Weltall in so einem Raumschiff schießt. So eine der bekanntesten Nintendo-Serien. Sag mal, wie die heißt.
Ach, Super Metroid.
Genau, Metroid Prime.
Oh Mann, ey.
Und das wird jetzt verfilmt.
Super Metroid habe ich so krass gezockt, ey. Oh, das habe ich ganz vergessen. Das ist eigentlich meine Nummer 1 für Ocarina of Time tatsächlich. Super Metroid ist so ein krasses Spiel.
Kannst du im nächsten Kino gucken.
Oh Mann, ey, das habe ich so geliebt. Ey, rote Raketen für rote Türen, grüne Raketen, grüne Türen.
Star Fox, wie hießen die? Auf dem Nintendo
64? Ja, dieses Ding, ja, das hieß einfach Star Fox.
Ich meine, das Ding ist natürlich auch, welcher Nintendo-Titel böte sich überhaupt noch an für eine Verfilmung? Also, ein Zelda-Film wäre irgendwie so ein bisschen Quatsch.
Nee.
Ja, und könnte man schon, guck mal, Zelda-Film könnte man schon so mit so einem Look and Feel wie so ein Herr der Ringe machen,
ja,
ne?
Wenn, wenn man richtig. Street Fighter wäre langweilig. Also, da gab es ja auch natürlich hier, Mortal Kombat war ja ein geiler Film.
Ja, ein geiler Street Fighter-Film mit Jean-Claude Van Damme.
Ja, Kylie, der ist scheiße. Da würde ich auf jeden Fall den bevorzugen hier mit Christopher Lambert als Raiden. Mortal Kombat, ne? Ja, ja, das fand ich schon geiler.
Gab es hier auch einen
Far Cry? Das war auch das mit diesem Techno-Song und so. Das ging
voll ab. Mortal Kombat!
Das war geil.
Jetzt Monkey Island wäre ich auch super für einen Film.
Was?
Monkey Island-Verfilmung. Kann man auch gut machen.
Ja, aber was für ein Nintendo-Titel?
Pong wäre halt super langweilig als Film.
Ach,
hier. Geil, was noch. Ne, aber Tron ist ja auch, war ja nie ein Spiel, ne? Das war ja nur quasi. Wo Nils ja den zweiten, diesen Remake nicht gut fand und ich total gut.
Ja, aber ich dachte jetzt, das wäre ein guter Abschluss zu sagen, welchen Film man jetzt sich anschauen kann.
Ja, aber da hast du ein Fass aufgemacht.
Aber dann sage ich nochmal, diese Doku auf ZDF Info, Killerspiele, der Anfang, die ist super.
Okay.
Und wenn man die gesehen hat, kann man sich, muss man mal auf YouTube gucken, nach einem Film, der heißt Mama, Papa, Zombie. Eine 80er-Doku über die Verrohung von Jugendlichen durch Horrorfilme. Der ist super gut.
Sehr
gut.
Dann ist meine Empfehlung, also tatsächlich, es gab mal so eine Serie auf MTV, die haben immer, ich weiß nicht, wie die hieß.
Game One.
So ein bisschen, nee, wo die immer so Porträts gemacht haben von allen möglichen, sind dann Sportler gewesen.
Game One Portrait.
Nee, nicht Masters, auch nicht Masters. Auf jeden Fall gab es da einmal eine Sonderedition dazu zum Gaming und da haben sie zum Beispiel Fatality begleitet. Fatality ist so einer der, ich glaube, ist heute erfolgreichsten Pro-Gamer irgendwie ever. Der hat irgendwie in Quake und danach in so Shootern extrem gut gewesen so und hat irgendwie alles abgeräumt, hat auch jetzt so eine eigene PC-Firma und bringt so Platinen raus und so Pro-Gaming-Mäuse und so. Und den haben sie halt begleitet, als er damals noch, ich glaube, es war Quake gespielt hat, so auf diese großen Quake-Cons und so, ne, wo es ja wirklich um Zehntausende Euro gibt für die Gewinner. Und das war sehr gut gemacht. So haben sie gezeigt, wie er dann irgendwie auch so bei seiner kleinen Amateur-LAN, der irgendwie 6 auf einmal so alleine macht so und gar nicht auf den Bildschirm guckt und so mega gut zockt einfach. So ein krasser Dude. Ja. Das fand ich ganz gut. Ja. Und, nein, die beste Doku aller Zeiten natürlich. Hier King of Kong. Alter, beste Doku ever. Wirklich, finde ich so gut. Kennst du die?
Ja.
Wo es um diesen Dude geht, der irgendwie diesen Familienvater, diesen schlagzeugenden Familienvater, der dann irgendwie gegen diesen Billy, diesen ekelhaften Billy, der diese Hot Sauce macht. King of Kong, meine Leute da draußen, unbedingt angucken.
Ist das eine Doku oder?
Ist eine Doku über Donkey Kong. Also über das ursprüngliche Donkey Kong-Spiel. Ja. Du wirst es lieben. Es ist extrem gut. Und sehr herzlich und emotional und eine schöne Story und eine echte Story.
Ah, schöner Abschluss.
Ja, die Leute haben eine Menge zu gucken, wahrscheinlich noch viel mehr zu zocken. Und unter videospiele@castronauten.com nehmen wir eure Hinweise auf alle Spiele an, die wir vergessen haben.
Ja.
Freuen sich Maria und Timo, wenn die ganze Welt bekommen.
Ja, und donny.osalvin@gmail.de freue ich mich über Flirtanfragen, nackte Bilder.
nackte Bilder von Videozockern. Videospielzockern.
Oh Mann, das war jetzt eigentlich
komm, als Donny, Gag. Komm, Donny, hol dir das Joypad.
Das war jetzt eigentlich als Gag gemeint, kam jetzt aber voll nicht an irgendwie. Bitte nicht, keine Nacktbilder schicken.
Bis zum nächsten Mal.
Okay, ciao Leute. Ciao GLG-Freaks. Haut rein.
Blip, blip.
Game over. It's yours.